Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 143. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich zum einen Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Aber auch ein ganz besonderer Gast. Ein Kenner der künstlerischen Abgründe, ein Anhänger des schaurigen, blutigen und obskuren. Man kennt ihn aus Giga-Zeiten, Game One, Sexy Cripples auf YouTube oder Inside PlayStation. Aktuell ist er als Autor unterwegs, unter anderem für Turn On, dem Saturn-Magazin. Ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Runde Wolf Speer.
Hallo, ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Und das hast du doch jetzt nicht improvisiert. Das hast du ja auch vorher aufgeschrieben, oder? Das hast du doch nie im Leben dir jetzt einfach so aus dem Ärmel geschüttet. Diese feinsinnigen Formulierungen.
Ich habe mich tatsächlich jetzt 3 Jahre auf diesen Moment vorbereitet, Wolf. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern können, aber du hast uns bereits vor 3 Jahren eine Zusage für unseren Podcast gegeben. Da wollten wir den Gingerbread Man reden, aber das haben wir alle aus den Augen verloren.
Stimmt. Oh Gott, ja. Ey, aber ich muss sagen, also zum einen schön, dass es nach 3 Jahren dann doch endlich mal geklappt hat. Und ganz im Ernst, also ich freue mich wirklich, ohne Scheiß. Ich sitze hier und ich sag's mal ganz offen, ich habe gerade Urlaub. Das heißt, ich habe ein Weinchen hier neben mir. Ich habe gestern mit meiner Kleinen einen Kürbis geschnitzt und habe jetzt ein Teelicht reingestellt und den so gedreht, dass er auf mich guckt gerade. Also ich bin voll in Horrorfilm-Laber-Laune. Und mir gefällt das Thema, was wir heute besprechen, sogar noch besser als der Ginger Deadman. Von daher bin ich sehr, sehr happy.
Das ist tatsächlich perfekt, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben tatsächlich ein besseres Thema gefunden, aber dazu gleich mehr. Zum Einstieg, Wolf, wir haben Oktober, wir sind alle Horrorfans und gucken quasi 24/7 Horrorfilme und trotzdem ist der Halloween-Monat irgendwie immer noch etwas ganz Besonderes für uns alle. Zelebrierst du das irgendwie? Du hast eben schon gesagt, Kind hat Kürbis geschnitzt, den ersten. Ist das was Besonderes bei euch und hast du da bestimmte Filme, die auf jeden Fall aktuell diese Woche oder an Halloween selbst nochmal laufen müssen?
Ey, also ich muss wirklich sagen, das ist jetzt irgendwie keine originelle Antwort und es kratzt am Klischee, aber für mich als Horrorfan ist wirklich die Halloween-Zeit und es ist ja nicht nur die Halloween-Nacht, sondern eben auch also spätestens die Woche vorher, in der wir uns jetzt gerade befinden, das ist wirklich was Besonderes. Also ich finde, da liegt irgendwie so ein bisschen was in der Luft, so wenn man mal auf Twitter guckt, so seine Horror-Spezies, die so twittern, ob Seiten sind oder Privatpersonen, es geht jetzt wirklich nur noch um Halloween, alle freuen sich drauf und alle tauschen Filmtipps aus und so und also von daher ist es wirklich was ganz Spezielles. Und also ich wünschte, diese verdammte Corona-Sache wird uns nicht so reingekrätscht haben. Also ich hatte wirklich Bock, das erste Mal mit meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 3,5, ich habe wirklich voll Bock gehabt, das ganze Jahr mit der wie das erste Mal zu trick-or-treaten. So, also ich habe das als Kind zum Beispiel nie gemacht und ich hätte es saugeil gefunden, das mit ihr zu machen. Aber das aus naheliegenden Gründen, glaube ich, passiert in der Form jetzt irgendwie nicht. Deswegen will ich mir die Laune gar nicht verderben lassen. Aber es ist wirklich was Geiles, was Spezielles. Und also wenn du nach speziellen Filmen fragst, also eine denkbar langweilige Antwort ist natürlich, Halloween 1, so der Klassiker, muss man irgendwie immer gucken. Aber also ich muss sagen, ich muss den jetzt nicht jedes Mal aufs Neue sehen. Also es ist auch okay, wenn ich den mal ein Jahr liegen lasse, dann freue ich mich ein Jahr später noch umso mehr drauf. Nee, ich habe irgendwie gerade vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen nochmal Trick or Treat gesehen. Ich hatte voll Bock auf Trick or Treat und das ist für mich einer der besten Halloween-Filme. Also dieser Film, ich finde, es ist fast Blasphemie, aber ich finde, der ist mehr Halloween, als der Film Halloween ist. Also das ist für mich so ein kleiner Liebling. Und ansonsten, ich guck irgendwie echt alles querbeet gerade. So, ich bin seit einiger Zeit wirklich auf einem Horrorfilm-Trip. Ich guck fast nichts anderes mehr, muss ich fast leider sagen. Und führe ja auch mein Horrorfilm-Tagebuch und schreibe mir echt immer auf, was ich geguckt habe und wie ich es fand und warum und so. Und deswegen, ich gucke gerade wirklich von links nach rechts, von oben nach unten. Das Letzte, was ich gesehen habe, war hier Bly Manor auf Netflix, habe ich durchgeguckt. Und als nächstes werde ich, glaube ich, Rings gucken auf Netflix, einfach weil ich den noch nicht gesehen habe. Nicht, weil ich glaube, dass er gut ist. Aber also ich saug jetzt gerade alles an Horrorfilmen komplett auf. Das ist einfach meine Zeit, um eine sehr, sehr lange Antwort zu geben.
Trick or Treat ist ja quasi das das Versprechen, was ich wollte es noch gar nicht, diese mit unserem heutigen Film quasi angekündigt war, löst quasi Trick or Treat ja so ein bisschen ein im Endeffekt, aber da können wir gleich nochmal genau drauf eingehen. André, wir als Horror-Maniacs, sage ich mal, das ist ja für uns auch immer die Zeit, in der wir immer konsultiert werden von den Leuten, die eben nicht mit dem Horror-Genre so vertraut sind, und wir dann plötzlich immer so Listen aus dem Kopf heraus sagen müssen, sofort, nimm mir mal 10 Horror-Empfehlungen, am besten nur auch über Streaming-Portale erhältlich. Wie fühlst du dich dabei?
Ist das ein schönes? Ich wollte gerade sagen, das wird immer runtergebrochen noch, ne? Wenn es immer nur wäre, nimm mir deine 10 Top-Horror-Filme, die ich gucken sollte um Halloween, das wäre noch halbwegs einfach. Aber dann kommt natürlich immer der Zusatz, aber bitte nur auf Prime oder bitte nur auf Join oder bitte nur auf irgendeiner Streaming-Plattform, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Nur auf
Apple Plus, bitte.
Genau, und dann fängst du an so, ja, okay, jetzt gehe ich irgendwie auf Just Watch und Google oder beziehungsweise Just Watche dann die Filmauswahl, die ich geben würde, guck dann, ob die da verfügbar ist, und dann schränkst du dich ja da auch schon wieder ein. Von daher, ich bete dann meistens doch immer dann doch die Standardliste runter, dann müssen sie halt gucken, wo sie sich besorgt bekommen.
Also aber, der ist ja, da, ja, aber da ist er gekürzt. Ah, hier vielleicht doch der
Alternative.
Ja,
das kommt dazu so natürlich, so. Genau. Dann bestellen die am besten doch hier aus Österreich für 97 € im Mediabook und dann läuft es. Nein, natürlich, es ist immer das Gleiche. Ich meine, wir gucken halt und wir podcasten, wir machen jede Woche einen Podcast, also wir gucken mindestens einen Horrorfilm die Woche, sowieso immer. Aber meistens ja dann doch auch noch 20 mehr. Das ist irgendwie immer wieder lustig, wenn dann, wie Wolf gerade sagt, alle anfangen dann in diesem Monat Oktober dann sich auf die Horrorfilme zu stürzen und entdecken dann irgendwie Sachen, die man irgendwie schon ein halbes Jahr vorher irgendwie weggeguckt hat, und obwohl es eigentlich schon verfügbar war, aber zum Oktober wird alles ausgekramt. Aber es ist ja irgendwie trotzdem nett. Also es ist ja auch schön, dass das dann alles so zelebriert wird und dann jeder oder viele dann anfangen, darauf so einzusteigen und darauf Bock bekommen. Ist ja auch schön. Also wäre schade, wenn die Leute gar keinen Bock auf Horror hätten. Dann sollen sie sich doch lieber diesen Anlass nehmen und dann da eintauchen. Und dann gebe ich auch natürlich immer gerne Tipps, wenn jemand fragt.
Wir haben ja hier bei Devils and Demons eigentlich nur 2 feste Rituale, die darin bestehen, dass wir zu jeder Jubiläumsfolge uns mit einem Film der Evil Dead-Reihe beschäftigen, und dass wir an Halloween irgendeinen Halloween-related Film besprechen. Da hatten wir eben natürlich schon alle Halloween-Filme, bis auf einen, und Trick or Treat zum Beispiel. Und für dieses Jahr hatten wir natürlich eigentlich Halloween Kills geplant, aber Wolf hat es ja schon angekündigt, Corona ist da und deshalb wurde der Film ja auch verschoben. Und deswegen haben wir uns ja letztendlich für den einzigen verbliebenen Film mit der Thematik hier beschäftigt, nämlich mit Halloween 3 Season of the Witch. Aber was heißt hier nur noch? Zwar ist der Film, wenn man ihn so ein bisschen als Sequel zum Michael Myers-Kanon betrachtet, natürlich eine Mogelpackung, aber gewiss kein schlechter Film, wie wir heute hier herauskristallisieren werden. Der war ja ursprünglich mal als Teil einer alljährigen Anthologie gedacht, aber die Fans und ihre vernichtende Resonanz auf das Fehlen von Michael Myers haben dann haben Season of the Witch letztendlich zum einmaligen Versuch dieser Anthologie gemacht. Bei mir war es so, als ich damals Halloween 3 zum ersten Mal sah, war ich auch enttäuscht, muss ich gestehen. Aber das war, glaube ich, einfach auch mein pubertäres Verhalten, was dazu geführt hat, weil natürlich wollte ich unbedingt Michael Myers sehen und das Fehlen von ihm, da habe ich dem Film eigentlich gar keine Chance gegeben mehr und habe dann auch immer gesagt, nee, den muss man nicht sehen, nee, der ist nicht gut und so weiter. Und wir werden heute natürlich noch erfahren, dass auch meine Meinung sich drastisch geändert hat. Aber Hand aufs Herz, wie war das bei euch damals? Wie war das bei dir, Wolf, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast? Ich vielleicht mit dem Hintergrund, ob du wusstest, dass Michael Myers keine Rolle spielt in dem Film, aber generell, wie war damals dein erster Eindruck von dem Film, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen?
Also, ich hatte damals, ich weiß nicht, wie alt ihr so im Schnitt seid, ja, aber ich bin ja 80 geboren und damit auch schon ein bisschen älter, und also bei mir sah der Filmkonsum damals so aus, dass ich irgendwie die ganzen VHS-Kassetten, die mein Vater so in den Jahren und Jahrzehnten seiner Videokarriere angesammelt hat, die habe ich dann irgendwie einfach mal wahllos reingeschmissen, so, und da waren 1 Million Filme drin, also wirklich von Quatsch bis Horror, und da waren irgendwie auch ein paar Halloween-Filme, und ich habe die jetzt gar nicht chronologisch der Reihe nach geguckt. Also ich glaube tatsächlich, dass der allererste Halloween-Film, den ich gesehen habe, der war wirklich Teil 1. Aber dann kann es sein, dass ich da wirklich schon als nächsten Teil 3 gesehen habe und mir wird es gar nicht so richtig bewusst war. Also ich hatte jetzt gar nicht so diesen Hintergrund, dass ich irgendwie was erwartet hätte, und demzufolge konnte ich auch nicht enttäuscht gewesen sein. Also das ist ja bis heute, ist es ja irgendwie immer so der strittige Punkt. Also im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat Halloween 3 auch eine gewisse späte Wertschätzung bekommen durch den durch die Fans und hat jetzt so einen kleinen Kultstatus und so. Aber ey, ich muss zugeben, aus heutiger Sicht der Dinge, es ist natürlich leicht zu sagen, ey, die blöden Fans, und ich habe auch schon gelesen, es sei damals schon toxisch gewesen und hätten sie dieser Anthologie-Idee eine Chance gegeben, es wäre vielleicht viel cooler gewesen und so. Aber ey, ganz ehrlich, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, so, weißt du, also wenn du eine Anthologie an den Start bringen willst, dann machst du es entweder nach dem ersten oder nach Teil 8 oder so, wenn es auch schon egal ist, und dann musst du jetzt irgendwie mal was Neues machen. Aber wenn du die Leute 2 Filme lang an dieselben Figuren gewöhnst, und das ist ja, also Teil 1 und Teil 2 ist ja wirklich eine fortlaufende Geschichte. Teil 2 setzt ja unmittelbar an Teil 1 an. Also du konditionierst die Leute ja schon irgendwie ein bisschen was zu erwarten. Und dann kommt Teil 3 auf einmal. Und es hat nichts mehr mit Michael Myers zu tun, nichts mehr mit Laurie Strode, nichts mehr mit Haddonfield, nichts mehr mit gar nichts. Ich muss zugeben, ich kann schon nachvollziehen, warum Leute damals irgendwie ein bisschen komisch geguckt haben. Also ich meine, stell mal vor, weiß nicht, so nach dem zweiten Fluch der Karibik käme immer Fluch der Karibik 3 raus und das wäre auf einmal ein Weltraumabenteuer, was 10.000 Jahre in der Zukunft spielt, mit völlig fremden Charakteren. Es geht um was ganz anderes und Jack Sparrow wird nur mal im Nebensatz erwähnt. Da würdest du auch denken, so, what? Das habe ich, ich wollte aber eigentlich was anderes sehen. Ey, also von daher, nee, ich war, also unterm Strich war ich wirklich nicht enttäuscht. Also ich glaube auch schon als Kind oder als junger Mensch fand ich den jetzt nicht so geil, wie er mir, glaube ich, jetzt gefällt. Aber ich fand das jetzt auch nicht so entsetzlich wie viele andere, die jetzt wirklich so live mit dabei waren.
André, wie ging's dir da?
Also bei mir auch, ich habe die auch nicht chronologisch gesehen. Also ich bin ja Jahrgang 86, habe den ersten, glaube ich, auch bei mir war das ja auch der erste Halloween, der auch der erste Film, den ich gesehen habe. So muss so Mitte Ende 90er, irgendwie so mit, ich glaube, 12, 13 oder so habe ich den ersten Mal, glaube ich, gesehen, den ersten. Und danach eben auch so was in die Hände gefallen ist eher. Von daher glaube ich auch, dass mich zu erinnern zu können, dass jetzt ich keine Erwartungen hatte. Ich weiß nur auch noch definitiv, dass ich schon verwundert war, warum Michael Myers nicht drin war, beziehungsweise, naja, er ist ja einmal kurz drin, da kommen wir später zu, warum. aber ja, generell, ich war schon aufgrund der Thematik irgendwie verwirrt, das weiß ich schon noch, aber ich habe das auch nicht so krass gewertet. Ich dachte auch irgendwie, beziehungsweise wir haben den, glaube ich, damals irgendwie mit Freunden an der VHS irgendwie geguckt, vom älteren Bruder irgendwie gereicht und ich weiß noch, dass auf jeden Fall die Diskussion da war, ob wir den richtigen Film gesehen haben. Also die Diskussion war da, haben wir gerade irgendwie, ist das ein falscher Film oder so? Ist das der, also ist da, sollte es Halloween 3 sein? Und haben wir, es war halt eine, wie man es früher gemacht hat, eine VHS-Kopie halt, hat da vielleicht wieder der ältere Bruder den falschen Film drüber gespielt und es war gar nicht der richtige so. Das weiß ich noch. Also da gab es ja auch nicht so richtig Internet und wo man nicht so richtig informiert war. Das weiß ich noch, aber sonst so rein vom ersten Mal sehen war das halt so trotzdem, ja, irgendwie wir waren unterhalten oder gegruselt oder wie auch immer, aber die Diskussion war da, haben wir da gerade wirklich Halloween 3 gesehen, war das das Richtige, ja.
Entschuldigung, bei welchem Film war das nochmal, da will 28 Tage gucken mit Sandra Bullock und leitet sich dann aber aus Versehen 28 Tage später aus. in irgendeinem Film ist das ein kleiner Gag, da musste ich jetzt gerade spontan dran denken.
Ja, das ist aber also auch gut.
Die kleine Überraschung.
Das war wie damals, als ich Hotshots gucken wollte und dann war Predator drauf, schade, mit 11.
Naja. Was, echt? Okay, ja. Da muss ich aber sagen, okay, aber also ich muss sagen, ja, aber mit 11, da ist man irgendwie auch noch so ein bisschen, da weiß man ja genau, was man will oder ist vielleicht auch noch nicht so toleranzfähig. Und wenn ich mit 11 voll Bock auf Hotshots gehabt hätte und dann kam Predator, ich glaube, da wäre ich auch erstmal ein bisschen angefressen.
Ja, das war vor allem eher, so, mir wurde die Kassette gereicht mit, guck mal, das ist eine Komödie, die darfst du gucken. Und dann kam halt ein Horrorfilm. Und dann war so, oh.
Du hast die besten Menschen gehabt.
Ja, beziehungsweise das Hotshots war sogar drauf, aber Predator kam danach. Und ich habe, glaube ich, einfach weiterlaufen lassen. Dann habe ich halt viel zu früh Predator gesehen und habe dann 3 Wochen schlecht geschlafen.
Ja, und jetzt bist du hier.
Jetzt bin ich hier. Willkommen bei Blessed Demons.
Was es da alles für Verwirrspiele gab mit VHS, vor allem mit den selbst aufgenommenen Dingen immer. Das war tatsächlich irre. Der Verleih hat sich ja hier auch gedacht, tatsächlich, nachdem er wahrscheinlich frühzeitig mitbekommen hat, dass in dem Film Michael Myers nicht mitspielt, komm, wir bringen die Leute mal doch ins Kino, also der deutsche Verleih, und hat ihn ja untertitelt mit Nacht der Entscheidung. Und das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das eigentlich ein genialer Kniff, wenn man bedenkt, dass der Zuschauer das automatisch assoziiert, Halloween, Nacht des Grauens. Ich glaube, was war Teil 2 der deutsche Subtitle? Das muss ich jetzt selber erstmal überlegen. Weiß nicht, auch irgendwas mit Nacht des
Die Nacht danach. Nee, weiß ich.
Gute Frage.
Aber irgendwie auf jeden Fall spielt das natürlich darauf an und
das Grauen kehrt zurück.
Ah. Ja, okay. Auf jeden Fall. Kehrt zurück. Auf jeden Fall weckt das natürlich auch irgendwie Erwartungen, aber ich glaube, der Film lief ja in Deutschland nicht mal im Kino, der war ja direkt ein VHS-Titel, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, ist richtig.
Wir hören mal kurz in den Trailer rein, bevor wir knallhart in den Film einsteigen.
About Halloween. Halloween. The barriers will be down between the real and the unreal. And the dead might be looking in. The last great one took place 3,000 years ago when the hills ran red.
Halloween, the children.
You happen to know anything about this Cochrane?
All I can tell you, mister, is watch out.
Season.
He's watching you, friend, I guarantee you that.
Trick or treat, trick or treat.
Hey, Mr. Cochran, just what is the final process?
Fellas, I was just kidding.
Witchcraft. To us, it was a way of controlling our environment.
Hey!
Where are they taking her?
They're taking her to the factory.
I want a mask. Can I have a mask?
Just what I had in mind for you, little buddy.
Why, Cochran? Why? Do I need a reason?
I've got nothing here to indicate there was ever a body at all.
Operator, this is an emergency.
I do love a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. I'm glad you'll be able to watch it.
You've got to believe me!
They're going to kill us. All of us.
Stop it!
The world's going to change tonight, Doctor. Happy Halloween.
Stop it!
Halloween 3, Season of the Witch. The night no one comes home.
Und dazu präsentiere ich jetzt noch die Fakten zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine 3,5 von 5 im Durchschnitt bei den Nutzerbewertungen, in der IMDb 4,9 von 10. André, du als Schnittexperte, der Film war früher indiziert und müsste heute ab 16 Jahren freigegeben sein, wenn ich mich nicht
das
irre.
Das ist richtig, der wurde 2014, glaube ich, neu geprüft und ist jetzt uncut ab 16.
Der hat 2 bis 3 Millionen Dollar gekostet, hat 15 Millionen Dollar eingespielt, kam am 24.10.1982 in die US-Kinos. Das ist tatsächlich derselbe Tag, in dem auch Rambo First Blood gestartet ist. Und dieser sorgte dafür, dass Halloween 3 am ersten Wochenende auch nur auf Platz 2 in den Kinocharts einstieg. Konnte sich auch noch eine weitere Woche oben halten in den Top 2, ist dann aber ab Woche 3 dann extrem steil gefallen in die Kinocharts und hat deswegen auch nicht so viel eingespielt. Ich glaube tatsächlich, das liegt dann an der Mund-zu-Mund-Propaganda, die damals dann die Runde gemacht hat, als sich eben herausstellte, dass eben der beliebte Titelheld, nenne ich ihn mal, Michael Myers, hier keine Rolle spielen sollte. Regie geführt hat Tommy Lee Wallace, der sowohl am Original mitgearbeitet hat, der ist zum Beispiel der Erfinder der berühmten Michael Myers-Maske, hat aber auch den Schnitt zu Halloween gemacht und zu The Fog. Und hat auch, das Lustige, hat den jemand gesehen, das DTV-Sequel zu Carpenter's Vampires, in dem Bon Jovi mitgespielt hat? Kennt ihr
den? Ja, habe ich gesehen. Ja.
Der scheint nicht gut zu sein.
sagen wir mal so, nein. Also er macht tatsächlich gar nicht so viel anders eigentlich als der erste, nur ist er halt Bon Jovi jetzt statt
James Woods?
James Woods, genau, setzt. Also sonst ist der Film so von seiner Herangehensweise eigentlich relativ ähnlich. Aber allein durch Jovi kriegt er echt einfach so einen richtigen Schmulzen-Charme. Und er hat einfach natürlich effektmäßig und so weiter, einfach nicht so viel auf dem Kasten und ist insgesamt einfach deutlich B-Moviger. Also war jetzt kein totaler Unfall, aber muss man auch nicht sehen.
Ja, ansonsten hat er die TV-Verfilmung von S damals gedreht, das Sequel zu Fright Night, und hat Amityville 2 geschrieben, also ein buntes Potpourri, aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn man seinen Namen liest, verbindet man den irgendwie mit noch viel mehr Filmen, aber so viel hat er tatsächlich gar nicht gemacht. Pascal.
Du, ja.
Du bist auch da, vielen Dank dafür.
Ja, ich weiß.
Erzähl doch der Hörerschaft mal kurz, worum es in Halloween 3 geht.
8 Tage vor Halloween muss der Krankenhausarzt Daniel Chalice miterleben, wie sein panisch verwirrter Patient Harry Grimbridge ermordet wird und der unbekannte Mörder im Anschluss Selbstmord begeht. Einige Tage später trifft Chalice auf Grimbridges Tochter Ellie und beide kommen zum Schluss, dass hinter dem Mord etwas Größeres stecken muss. Alsbald beginnen sie Ermittlungen anzustellen und finden sich nach kurzer Zeit in der beschaulichen Kleinstadt Santa Mira wieder, in welcher ein dubioser Fabrikbesitzer Halloween-Masken produziert, die allen Anschein nach in direkter Verbindung zum Mord an Ellies Vater stehen.
Ja, der Einstieg in den Film, der ist ja tatsächlich wirklich sehr spannend, muss man sagen. Pascal hat es gesagt, wir befinden uns ein paar Tage vor Halloween und wir sehen einen Mann, der sich später als Harry Grimbridge entpuppen sollte, der sich verfolgt fühlt und tatsächlich auch verfolgt wird. Und da gibt's so eine sehr schön gestaltete Eingangssequenz, diese Verfolgungsjagd, auch dieses Verstecken von Harry Grimbridge, das ist alles aus meiner Sicht sehr spannend inszeniert. Und seine Widersacher scheinen einfach gewöhnliche Anzugträger zu sein. Die sehen fast aus wie so, wie sagt man, der Auftragskiller, ne? Wie so ein Hitman irgendwie. Und dann spielt da noch diese ominöse Kürbismaske eine Rolle, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und letztendlich ist es so, dass Harry Grimbridge stirbt auf seiner Flucht in einer Tankstelle. Aber ich muss sagen, Wolf, ich weiß nicht, wie es dir da ging, hier gerade der Anfang, was natürlich auch so ein bisschen eben an Tommy Lee Wallace liegt, er hat halt mitgearbeitet an den ersten beiden Halloween-Filmen, deswegen ist das Look and Feel vom dritten Teil noch am ähnlichsten zu Halloween 1 und 2 im Vergleich zu allen anderen Halloween-Filmen, sowohl visuell als auch musikalisch so ein bisschen. Also ich habe mich zumindest sehr noch an Teil 1 und 2 erinnert, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der lässt sich schon ein bisschen Zeit und als Zuschauer tappt man ja auch lange im Dunkeln. Und also da kann ich dann doch wieder verstehen, dass irgendwann beim unbedarften Zuschauer, den vielleicht zum ersten Mal sieht, so ein bisschen die Enttäuschung oder sogar das Entsetzen Einzug hält, wenn man realisiert, okay, Michael Myers taucht offenbar überhaupt gar nicht auf. Aber am Anfang könnte man ja wirklich denken, dass jetzt irgendwie irgendwann The Shape um die Ecke kommt. Also es ist ja wirklich recht spannend und irgendwie auch mysteriös. Ich würde aber ganz gern am liebsten noch einen Schritt zurück machen, nämlich auf die Titelsequenz eingehen. Die finde ich nämlich, also die hat mir schon immer total gefallen, weil man da also natürlich eine Variation vom alten Halloween-Theme hört, natürlich. Also es ist die, also ein Halloween-Film ohne irgendeine Form von Halloween-Musik, die geht natürlich gar nicht. Und was mir so gefallen hat, ist, dass wir quasi das digitale, super simpel gestaltete Abbild des Kürbisses quasi aus dem ersten Teil wieder haben. Also diese orangen Linien, die sich langsam über den Screen ziehen und das Bild zoomt immer weiter auf und dann erkennen wir, dass es so ein ganz einfach gestalteter Kürbis aus so, weiß ich, 50 orangen Linien ist. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, als ich den vor ein paar Jahren dann nochmal gesehen habe, ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie dieses Kühle, was diese technologische Darstellungsweise ausstrahlt, das also auf der einen Seite passt das total gut und auf der anderen Seite gibt es diesem ganzen Halloween-Mythos irgendwie noch so einen anderen Geschmack. Also wir werden ja gleich noch drüber reden, inwieweit auch Technologie in diesem Film eine Rolle spielt. Eine sehr große. For better and for worse. Aber also das irgendwie so für mich assoziativ finde ich die eigentlichen Credits vor dem Film, bevor es so richtig losgeht, die haben mich irgendwie immer mehr beeindruckt als die Anfangsszene als solche. Auch wenn die natürlich tatsächlich echt sehr schön ist. Also ich muss ja schon recht geben. Es ist schon ein netter Anfang. Also so ganz unbedarft war Tommy Lee Wallace ja tatsächlich nicht. Der wusste ja schon halbwegs, was er da macht. Zumindest anfangs.
Aber fast auch ein bisschen Copycat-mäßig unterwegs, Pascal. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Es könnte jetzt für mich auch ein klassisches Carpenter-Opening sein.
Ja, absolut. Also ich finde auch, die Carpenter-Vibes sind vom ersten Moment an irgendwo da, was wahrscheinlich zu
einem sehr großen Anteil daran liegt, dass der Soundtrack halt Carpenter ist. Und die Visuals jetzt ja auch trotzdem einfach, das finde ich, fällt auch sehr schnell auf, dass die halt sehr stark sind und dass der Film sehr gut aussieht. Ich glaube, ich muss dich einmal noch korrigieren, er stirbt noch nicht an der Tankstelle. Deswegen, er kommt ja noch ins Krankenhaus. Aber genau, das wollte ich nur noch sagen. Aber
stimmt.
Das stimmt. Aber, stimmt,
ja,
aber dieser,
korrekt, ja.
Der, dürfen wir jetzt eigentlich schon spoilen? Sind wir im Spoiler-Territorium?
Es gibt hier bei uns, wir gehen grundsätzlich immer davon aus, dass jeder, der sich das anhört, den kompletten Film schon mal gesehen hat.
Okay, dann ist ja gut. So ganz taufrisch ist der Film ja auch nicht mehr, von 82. Aber also ich fand immer lustig, wie dieser Cyborg, der Verfolger, der Man in Black, von dem man überhaupt noch nicht weiß, wer es ist, wie der so auf so eine absolut lachhafte Idiotenart da irgendwie von diesem Auto eingeklemmt wird und sofort halbtot zusammenbricht. Also das war, darüber bin ich schon immer gestolpert. Und ich glaube, später erfährst du, ist ein Cyborg, ein Android. Also von daher hat er keine richtigen menschlichen Gefühlsregungen. Aber also vielleicht ist das auch einer dieser der kleinen Stolpersteine, die der Film hat. Also bei allen Qualitäten, aber der ist ja nun wirklich nicht perfekt. Und manchmal liegt das vielleicht irgendwie auch so an den Details. Und ich glaube, das ist so eine Szene, wenn du nicht weißt, dass das so ein Cyborg ist und kein echter Mensch, ich glaube, als Zuschauer, der den zum ersten Mal sieht, reißt sich das total raus, weil das sieht wirklich dumm aus. Also es sieht wirklich laienhaft inszeniert aus, wie er da von dem Auto eingequetscht wird und ohne zu schreien oder sich zu winden, was ein normaler Mensch machen würde, einfach so vermeintlich bewusstlos oder gar tot vornüber sagt und damit ist er vermeintlich erstmal wie aus dem Spiel. Also, von daher, also wie Leute sterben in dem Film, das ist auf jeden Fall echt sehr, sehr speziell, aber der erste Kill, in Anführungszeichen, der setzt jetzt vielleicht nicht die Messlatte allzu hoch. Zum Glück wird es dann noch ein bisschen besser.
Ich finde auch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt, dass es ein Cyborg sein soll, ist es immer noch nicht gut, aber es ist halt einfach so offensichtlich, dass der Film am Anfang nur jetzt irgendwie schon einen Hint geben will, dass der halt nicht nur ein normaler Mensch ist, aber irgendwie wirkt es trotzdem, selbst aus dem Gesichtspunkt wirkt es irgendwie, wie du gesagt hast, nicht sehr gut umgesetzt.
Vor allem, es wirkt auch nicht gut konstruiert, ne? Also für einen Cyborg ist das doch relativ, sag ich mal, schwach konstruiert, wenn er da schon nicht mal rauskommt aus so einer Situation.
Ja, wirklich, ohne Scheiß. Also selbst weiß ich, meine Oma hätte da mehr Gegenwehr geleistet und wäre vielleicht da irgendwie noch rausgekommen und die ist tot. Also dieser Cyborg, der hat, ich würde auch sagen, der hat irgendwie so ein paar Designmängel, da müsste man vielleicht noch mal ran.
Ja, vor allem dafür, dass sie so erschreckend sein sollen und so gefährlich. Und dafür, dass man ihn quasi anpustet und der umklappt, das ist halt auch ein bisschen schwach. Man muss aber auch sagen, geht mir zumindest so, wenn wir schon zu den Parallelen, über die Parallelen sprechen, ich finde aber auch wie trotzdem dann, wie dieser Android sich dann bewegt und ihn verfolgt, das hat ja schon wieder fast ein bisschen was von Myers. Durch diese Starrheit, dieser stramme Körper, dieser aufrechte Gang, hat ja fast ein bisschen so was Myers-artiges, also die Art, wie er oder überhaupt diese Androiden, wie die ihre Opfer stalken und hinterherlaufen, so ganz beächtliches Gehen eben schlendern, das hat ja schon fast was Myers-artiges, muss ich sagen.
Ich muss an dieser Stelle tatsächlich was einwerfen, was mir, weil das tatsächlich der Halloween-Film ist hier, den ich am seltensten gesehen habe bis jetzt. Ich habe ja letzte Woche nochmal alle drei Schnittfassungen von Halloween 6 geguckt. Ja, habe ich freiwillig gemacht. Und es sind mir tatsächlich ein paar Sachen aufgefallen, die erst so ein bisschen trivia-mäßig Sinn ergeben, wenn man Halloween 3 kennt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diesen Radiomoderator, der dort in Haddonfield zu Gast ist, dieser unausstehliche, nervige Barry Sims. Und so heißt tatsächlich zu Beginn bei Halloween 3, da läuft doch diese TV-Reportage über diesen fehlenden Stein in Stonehenge und diese Mondzyklen. Ja, ja, ja. Und der Moderator heißt Barry Sims tatsächlich.
Ah,
und
okay.
Später wird gesagt, dass Harry Grimbridge essen war mit Minnie Blankenship. Und Miss Blankenship ist tatsächlich die alte Frau in Halloween 6, die dann später mit dem Kult zusammenarbeitet, von der behauptet wird, dass sie die Babysitterin vom kleinen Michael Myers in Teil 1 war. Super interessant für die Trivia-Fans. Habe ich ein bisschen abgefeiert, muss ich sagen.
macht dann im Detail wahrscheinlich trotzdem immer noch keinen Sinn, aber es ist schön, dass es nochmal aufgegriffen wurde.
Mann, Halloween 6 ist ein 4-Sterne-Film. Aber das Thema mache ich jetzt nicht wieder auf. Gehen wir stattdessen lieber zu unserer Hauptfigur über, die von Tom Atkins gespielt wird. Ja, ein allseits beliebter Carpenter-Mime, sag ich mal, der hier den, ja, leicht, ja, ich würde ihn schon als Alkoholiker bezeichnen. Er ist, hat zwei A's, er ist Alkoholiker und Arzt. Dr. Daniel Chalice, eigentlich keine gute Kombination. Und er ist geschieden, aber das, ja, das zeigt er auch, dass er auf dem Markt ist, sag ich mal, indem er seine Krankenschwestern auch schon mal ganz chauvinistisch auf den Hintern haut und im Prinzip ja mit jeder Frau, ob ledig oder verheiratet, flirtet, die überhaupt im ganzen Film umherläuft. Fand ich schon ein bisschen unangenehm zeitweise. Seine Ex-Frau wird gespielt von Nancy Keys, die wir als Annie kennen aus Halloween 1 und die tatsächlich nach den Dreharbeiten Regisseur Tommy Lee Wallace geheiratet hat. Auch sehr weird das Ganze. Und dann gibt's diesen Song, Pascal, diesen Song, der uns den ganzen Film über begleiten wird. Ich glaube, er läuft 14 Mal, habe ich gelesen. Ohrwurm, den man tatsächlich stundenlang, und das ist untertrieben, nicht los wird. Und eben dieser Song basiert tatsächlich auf einem lizenzfreien Song, nämlich London Bridge is Falling Down, den man sich auch auf YouTube anhören kann. Aber das macht das Ganze nicht weniger zum Ohrwurm, Pascal. Wie viele Stunden geisterte der Song noch in deinem Gehör?
Ich habe tatsächlich direkt im Anschluss dann im Zuge der Rechercheermittlung auch zum ersten Mal rausgefunden, dass, also diese Melodie kennt man ja. Ich bilde mir auch ein, dass es irgendein deutsches Kinderlied geht, was halt auch genau dieses benutzt. Aber ich habe danach tatsächlich dann, es gibt von London Bridges Falling Down auch noch eine creepy Version, 10 Stunden auf YouTube. Die habe ich dann erschreckend lange laufen lassen. das ist, kann man auch mal machen. Ja, es ist, das ist auf jeden Fall effektiv in der Hinsicht. Es ist ein verdammter Ohrwurm.
Und gleichzeitig ja auch, André, schon ein Trademark für diesen Film, ne? Also man, es ist irgendwie sein größtes Erkennungsmerkmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Film spricht, aber.
Naja, sagen wir es mal so. Es erreicht ja beim Zuschauer dann genau das Gleiche wie im Film quasi. Es wirkt fast hypnotisch, würde ich fast sogar sagen. Und selbst wenn du den Film nachher total scheiße fandest, den Song hast du locker 3-4 Tage im Kopf, Minimum. Und damit hat er ja dich ja schon irgendwie dann trotzdem beeinflusst, sag ich mal. Also das, wir haben jetzt am Wochenende jetzt geguckt nochmal. Und ja, seitdem steckt der in der Birne. Und von daher, der Film beeinflusst dich ja damit ja schon. Also sag ja, vielleicht, selbst wenn du ihn nach einer Woche vergessen hast, wie die Handlung war und nur noch weißt, dass Michael Mann nicht drin vorkommt und jemand fragt, wie der Film war, dann sagst du, boah, ey, keine Ahnung, aber da war so ein Song. Also der bleibt halt. Und damit haben sie ja eigentlich super smart so ein Element reingebaut, womit die Mundpropaganda eigentlich zumindest so damit weiterlaufen kann. Hat zwar für dieses Boxoffice dann nichts gebracht in dem Sinne, aber so als Element so ein super catchy Tune einbauen, der dann auch noch so eine wichtige Rolle im Film hat und dann eben bei den Leuten so hängen bleibt, ist ja eigentlich sehr, sehr clever.
Was mir tatsächlich gar nicht aufgefallen ist, oder was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, also ihr hattet ja richtig angemerkt, Harry Grimbidge lebt ja noch und wird ja ins Krankenhaus gebracht dort zu Dr. Chalice und dann sind eben trotzdem die ganze Zeit omnipräsent immer noch diese gut gekleideten Anzugmänner mit ihren schwarzen Handschuhen im Giallo-Style unterwegs, die dort versuchen, Grimbidge zur Strecke zu bringen und das tun sie ja auch, beziehungsweise der eine mit, sag ich mal, auf händische, sehr brutale Art und Weise und ich hatte das gar nicht in Erinnerung. Wir haben ja schon mal darüber geredet, ausführlich über die Halloween-Reihe und kamen ja zu dem Entschluss, dass bis zu Rob Zombies Einschreiten in das Halloween-Franchise ja eigentlich Gewalt jetzt gar nicht so oder die explizite Gewalt gar nicht so eine große Rolle gespielt hat in Halloween, vielleicht am ehesten noch in Halloween 6. Aber der hier ist ja doch schon relativ ruppig, auch im weiteren Verlauf des Films. Also allein, wie es hier mit Grimbidge zur Sache geht, Wolf, hatte ich nicht so in Erinnerung.
Ja, wobei, also klar, also ich glaube aber, ich würde eher, für mich ist die Gewalt in der Rückschau eher skurril oder grotesk, also die fühlt sich schon echt anders an als in jedem Halloween-Film und ich gebe dir recht, also zumal gerade am Anfang hat die Gewalt jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt und später hat Michael Myers natürlich dann irgendwie auch so seine paar coolen Kills abbekommen, jetzt vielleicht nicht wie so ein Jason in Freitag der 13., wo quasi jeder Kill noch krasser sein musste als der andere, aber also auch Michael Myers hat er ja im Laufe der Jahre so ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Und in Halloween 3 habe ich die Kills jetzt nicht als übermäßig brutal oder gar gory in Erinnerung, aber die waren ebenso skurril und grotesk wie der ganze Film. Also jetzt nicht unbedingt nur, was die Androiden angeht. Ich meine, wir sehen auch, wie irgendwelche Androidenköpfe von Androiden-Schultern gehauen werden und die Drähte gucken da raus und wir raffen, oh mein Gott, diese Figur war ein Android. Also das hat natürlich irgendwie immer so einen gewissen Trash-Charme, aber also ich hoffe, ich greife jetzt nicht zu sehr vorweg, aber ja. Also eine Szene, die ich tatsächlich bis heute, also ernsthaft wirklich gruselig und creepy und auch von der Umsetzung her echt gelungen finde, ist diese Nachbarin da in dem Bungalow, in dieser Motelanlage, die dann von dem Strahl dieses Chips, der in den Masken verbaut wurde, getroffen wird und hat dann so ein grotesk entstelltes Gesicht mit so einem aufgerissenen, verzerrten Mund und so ganz aufgerissenen, blutunterlaufenden Augen. Und also das sieht wirklich ernsthaft eklig und unheimlich aus, bis heute. Mhm. Also wer auch immer irgendwie den Trick da gemacht hat und die Maske entworfen hat, also Chapeau, kann man sich wirklich mal so in die Vita schreiben. aber also wirklich ansonsten, also ich hab den Film jetzt nicht irgendwie als krasses Gewalt-Highlight in Erinnerung. Also von den späteren Taten eines Rob Zombie und jetzt gerade, also wo ihr es gesagt habt übrigens, ich wünschte, ich wäre bei der Rob Zombie-Diskussion dabei, weil ich bin ja bis heute glühender Anhänger von dem zweiten Halloween von Rob Zombie. Ich finde den ja ernsthaft richtig geil. Das ist nach dem Original-Halloween mein Lieblings-Halloween. Aber über den wollen wir ja nicht reden, sondern über Halloween 3. Und
ich weiß nicht, ob jetzt alle schon abgeschaltet haben.
Ja, ich weiß, ich bin da.
Nein, ich mag den auch. Ich mag
in der Minderheit. Also der hat natürlich seine Fehler, aber im Großen und Ganzen finde ich, macht er echt eine Menge richtig. Egal. Aber also was den Gewaltgrad angeht, hat Halloween 3 natürlich irgendwie, es fährt ein völlig anderes Rennen. Finde ich aber auch in Ordnung. Also ich glaube, zu so einer seltsamen Stonehenge, Kinder sollen kontrolliert / getötet werden, Androidengeschichte, weiß ich nicht, ob so ultra brutale, krasse, realistische, in Anführungszeichen, Kills wirklich gepasst hätten. Von daher, glaube ich, haben die da schon einen ganz guten Weg gefunden in Halloween 3.
Wobei ich aber auch sagen muss, also für mich, hatte ich ihn nicht mehr ganz so hart in Erinnerung tatsächlich, wie er dann auch wirklich war. Also ich hatte ihn auch, und das mag natürlich auch daran liegen genau, dass man mit der Halloween-Reihe eben nicht diesen krassen Splatter irgendwie so verbindet. Aber ich habe ihn dann wirklich auch, ich war wieder erstaunt, doch wie hart er dann eben teilweise dann aber doch explizit war. Ne? Also hier jetzt mit dem Augenausdruck im Krankenhaus oder später, als dann auch da so ein Kopf, und da kein Androidenkopf, sondern menschlicher auf dem Rumpf einfach runtergerissen wird. Da waren so zwei Szenen, vielleicht, also ich weiß nicht, ich habe ihn ja schon uncut gesehen vorher, aber auch schon, eben schon länger nicht mehr, und ich war doch einfach wieder erstaunt einfach, doch wie explizit er teilweise ist, ja.
Was ist das eigentlich für eine beknackte Todesart, jemanden zu töten, indem man ihm die Augen ausdrückt? Also wirklich, geht's irgendwie noch komplizierter und eigentlich mit der Sicherheit, dass irgendjemand schreit, wenn er kann, also anstatt ihm irgendwie, weiß nicht, die Kehle zuzudrücken oder den Mund zuzuhalten oder so, müssen natürlich cool die Augäpfel reingedrückt werden. Also ich meine, Horrorfans freut's, aber man denkt sich, okay, also Der T-800 war echt effizienter. Der hat keine Show gemacht, der wollte einfach killen so und zieht von einem zum anderen.
Ja, zumal Dr. Chalice ja auch sagt, er hätte ihm den Schädel gespalten.
Ja, das stimmt.
Habe ich jetzt so optisch nicht gesehen, so ganz. Sah er so aus wie so ein
glatter Nasenbeinbruch. Oder man hat es wirklich nicht mehr gesehen. Vielleicht war es mal drin, sie haben es rausgenommen.
Also ich meine, mich erinnern zu können, so, also nach der Nahaufnahme von den Fingern, die in den Augenhöhlen versunken werden, dass man da irgendwie noch sieht, so ein bisschen, also ja genau, so das Nasenbein bricht so ein oder so, so also ja, weiß ich nicht, ob man dann.
Na, beziehungsweise er zieht das so raus. Also
er zieht es raus.
Das Nasenbein nach oben, das sieht schon ziemlich eklig aus auch. Also es ist von der Seite, man sieht halt, dass es eine Gnadenmaske ist. Ja, klar. Aber genau, also er macht noch irgendwas, er reißt so ein bisschen dann am Gesicht rum irgendwie.
Ja, schon, also ganz im Ernst, also es geht's nicht einfacher. Und ich meine, also was Schädelspalten angeht, da sind wir natürlich von Game of Thrones und von der Kampfszene Mountain and the Viper, da sind wir noch ein paar ganz andere Sachen gewohnt. Von daher, ich habe das jetzt nie so als Schädelspalten abgespeichert. Hätte es nicht
gesagt. Aber ich gebe dir vollkommen recht natürlich, dass wenn du sagst, klar, als hier Stealth-Krankenhaus-Kill, ne, keiner hat mitbekommen, dass ich hier gerade jemanden in seinem Patientenzimmer umbringe, ist das nicht die beste Variante, jemandem das Gesicht irgendwie zu zertrümmern, während er noch lebt. Also genau das. Er müsste eigentlich schreien wie am Spieß.
Das scheint mir ein bisschen freier Wille einprogrammiert zu sein.
Oh, das ist natürlich gefährlich, ne? Das wäre vielleicht so ein geiles Spin-off oder so ein geiles Sequel zu Halloween 3, was natürlich noch weniger Leute interessiert hätte. So die Androiden erheben sich dann gegen ihre Meister und auf einmal sind wir wirklich voll drin in so einer Terminator-Nebenstory.
Kennst du Chopping Mall?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, genau, ja, siehst du? Also ich meine, also das Potenzial ist da. Wenn man einfach mal 2 Minuten weiterdenkt, kann man die geilsten Crossovers machen. Ist doch scheißegal, ob es zusammenpasst oder nicht. Ey, Chopping Mall und Halloween und Terminator, wir werfen das einfach alles zusammen und schon haben wir die Killer-Franchise. Frag doch mich, Leute, ist doch nicht so schwer.
Zurück zur Handlung. Grimbridges Tochter taucht dann nach dem Tod ihres Vaters auf. Die heißt Ellie und wird gespielt von Stacey Nelken. Und die bondet ein bisschen mit Dr. Chalice und gemeinsam wollen die beiden ermitteln, was passiert ist, weil das ist irgendwie nicht, das wirkt nicht natürlich. Da muss irgendwas passiert sein, spätestens beim Blick auf die Nase.
Es war kein natürlicher Tod.
Ich noch nie von der natürlichen Schädelspaltung gehört.
Er ist sanft im Schlaf gegangen.
Ein kleines Engelchen.
Die beiden kommen jedenfalls schnell darauf, dass der Spielzeughersteller Silver Shamrock Novelties irgendwas damit zu tun haben könnte, denn die haben die Maske hergestellt, die Ellies Vater vor seinem Tod dabei hatte. Und gemeinsam fahren die beiden, Pascal hat es eingangs gesagt, nach Santa Mira, Kalifornien. Und dort, Pascal, kommt es zu einem Hotel-Techtelmechtel zwischen Ellie und Dr. Chalice, das sich aus meiner Sicht nicht so ganz angebahnt hat.
Ja, definitiv. Das ist auch, also ich finde das auch, ja, es ist schon unangenehm, aber ich finde auch generell die Figur von Dr. Chalice ist ja durchaus, was so 80er-Chauvin-Niveau angeht, schon ganz gut dabei. Also, da hat er auch dann gleich, glaube ich, am Anfang noch eine Szene mit der Krankenschwester, der auch noch mal ungefragt auf den Hintern klopft, was dann auch so ein, ach, aber sie, Herr Chalice, so ein bisschen weggespielt wird.
Er verabredet sich auch mit jeder Frau so beiläufig, an der er vorbeiläuft.
Ne? Es ist schon ziemlich unangenehm. Und dann auch, ich weiß nicht, ob das ein Running Gag sein soll, diese permanenten, dass der Film immer noch mal zeigen muss, wie er bei seiner Frau anruft, um zu sagen, dass er halt nicht kommt, so. Weil er jetzt halt als Arzt Detective spielen muss, weil das wichtiger ist als seine Kinder. Ist auch spannend.
Ey, aber ich meine, also er hat aber wie auch einen Schlag bei den Ladies. Also diese, weiß ich, die Gerichtsmedizinerin oder wer das ist, die da den ausgebrannten Wagen untersucht. Also ich meine, die lässt sich von ihm schon also nur allzu gern so ein bisschen bitten und sagt dann ja, okay, also ich mache hier für dich eine Nachtschicht und ich finde raus, was du wissen willst, aber dafür gibt's mindestens ein Abendessen und so. Und er sagt, na, du bist die Beste und zwinker, zwinker und so. Also irgendwie, ich meine, aus heutiger Sicht chauvinistisches Arschloch, aber irgendwas scheint er richtig gemacht zu haben. Es war einfach eine andere Zeit, Mann, in den 80ern. Das ist, Alter, dann hat er noch so einen richtig geilen Schnurri, so einen Pornobalken und dann, also so schnell.
Und er ist reicher Chefarzt.
Also, du, pass auf, Jungs. So. Männer, pass auf, jetzt eine Frage. Ich hab's versprochen, meine Freundin liegt es seit Tagen im Kopf, dieses Thema, weil wir jetzt zwei Filme gesehen haben, in denen das hintereinander passiert ist. Warum ziehen sich Männer in den 80er Jahren nach Sexszenen nie eine Unterhose an, sondern gehen immer direkt mit ihrem nackten Pöpis in die Jeans?
What?
Ja, das macht er auch in der Szene.
Es war ein freies Land, freie Zeit.
Ey, Going Commando ist, glaube ich, eine ganz große Freiheit. Also, wenn du so richtig schön, ach komm, wir sind doch unter uns Männer, wenn du so richtig schön einen weggesteckt hast, weißt du, und du musst dann irgendwie doch nochmal aufs Klo oder hast Bock irgendwie auf Mitternachtssnack, holst ihn in die Jogurette oder beißt ins Eisbein oder so, da hast du keinen Bock, dich schon wieder in das enge Korsett von so einer durchgeschubberten Feinripp-Unterwäsche dazu.
Ja, aber da ziehst du keine Jeans an.
Ja, aber da bist du vielleicht schon wieder so ein bisschen zu self-conscious, so weißt du, also du fühlst dich geil, alles gut, aber du willst jetzt irgendwie auch nicht mit deinem nackten Lörrister irgendwie rumrennen, so weißt du, deswegen, so die Jeans ist der perfekte Kompromiss für sowas. Ey, keine Ahnung, ich hab mich wirklich, wenn wir schon bei peinlichen Geständnissen sind und dummen Fragen, die man hat, ich hab mich als leicht zu beeindruckendes Kind wirklich ernsthaft gefragt, ich weiß nicht, welche Filme ich geguckt habe, offenbar entweder die falschen oder die richtigen, aber warum sich Frauen immer so ganz sinnlich einseifen unter der Dusche. Ich dachte wirklich irgendwann, ey, können die nicht ganz normal duschen, wie wir auch? Ich meine, mein Gott, Alter. So, aber ich kannte das, ich habe so viele Filme gesehen, wo Frauen so, weißt du, mit so einer Weichzeichner-Optik, wie sie sich so sanft einseifen und oh. Und ich dachte wirklich, ey, Alter, mein Gott, Mädels, kein Wunder, dass ihr eine Stunde im Bad braucht. So, weil, also, weißt du, wir springen 5 Minuten unter die Dusche und sind fertig und ready to go und ihr macht da irgendwie erstmal euren Göttinnen-Tanz.
Pass das auf, so vielleicht. Ja. Die Erklärung dafür, und die erklärt nämlich auch gleich mein Problem. Bei dir ist es so, dass die Szenen künstlich in die Länge gezogen werden wollen, und deswegen sagt man, ach komm, dann machst du hier noch ein bisschen Seife, da noch ein bisschen Seife, und schon geht die Szene, die banale Szene, für uns Männeraugen dann auf einmal 5 Minuten statt 10 Sekunden. Und bei dem anderen ist es genau umgekehrt, weil es zu doof aussieht, glaube ich, wenn der Mann sich erst noch eine Unterhose anzieht und noch Socken vielleicht anzieht, zieht er einfach so ganz cool John Wayne-mäßig einfach nur eine Jeanshose drüber.
Ja, Chris, ist, wenn du nämlich erst zulässt, dass, der, dass er seine, wie Wolfs schon sagt, Feindrip-Unterhose da anzieht, dann kommst du nämlich in so eine Szenerie, dann wirkt das nachher wie bei Blood Rain, als sich Cristana Lobo nach ihren Schwertern bücken müsst, dreimal hintereinander oder so. Und dann denkst du dir, okay, bin ich gerade im Urlaubsvideo bei Tante Erna oder ist das noch ein Film? Und ich, ja, genau, das ist es, glaube ich. Das wirkt dann zu unbeholfen. Deswegen muss es ein fester Griff zur stählernen Hose sein und dann rauf damit. Ja, ich glaube auch.
Das stimmt.
Und du musst sagen, und warum, du hast gefragt, warum eine Jeans? Weil du natürlich bei irgendeinem Date oder so, hast du natürlich keine Jogginghose dabei.
Ja.
Ist ja. Keiner geht ja zum Date mit einer, also heute vielleicht schon, aber damals in den 80ern noch nicht mit einer Adidas, weißt du?
Von daher, einfach bei Mut.
Es gibt ja nichts anderes. Also es gibt ja nur die Jeans.
So war es halt damals, ja. Aber ich muss auch sagen, so, das war echt richtig geil, wie sich diese Romanze, in der ich sie mal augenzwinkern hat, angebahnt hat. Weil sie fragt ihn doch, wie sieht's aus? Wollen wir ein Doppelzimmer nehmen oder willst du lieber alleine pennen? Und er fragt einfach nur zurück oder sagt einfach nur zurück, was für eine dumme Frage. Und in der nächsten Szene sind die schon in der Kiste zusammen. Und ich muss sagen, ey, ganz im Ernst, das ist wirklich eine dumme Frage. Also wenn ich so gefragt werde,
ja,
offenbar,
ja.
Also dann sage ich auch nicht nein, ich bin doch nicht bescheuert. So, ja klar, also wenn sie fragt, so, ey, im Prinzip fragt sie ja, wie sieht's aus? Ziehen wir es durch oder was geht ab? Und dann, natürlich sagt er ja. Also,
er drückt es ja sogar noch charmanter aus. Er lässt es ja sogar offen, so im Sinne von was ist, also wenn du das jetzt hier so in den Raum wirfst, wenn ich jetzt sage, ja, es könnte es falsch sein, wenn ich sage, nein, könnte es auch falsch sein und dann knuschen sie schon. Aber das Lächerliche ist, dass sie es miteinander treiben und er dann am nächsten Tag fragt, sag mal, Ellie, wie alt bist du eigentlich?
Ja, das war auch stimmt, ein wenig unangenehm.
Ja, und sie gibt die beste Antwort, also wo man sich einredet, okay, ich bin beruhigt, aber eigentlich schrillen jetzt die Alarmglocken alt genug.
Nee, sie sagt älter, als ich aussehe.
Ach genau, stimmt.
Ja, genau.
Das macht es nicht besser. Halt. Ja, nein. Älter, als ich aussehe, genau. Ey, aber ich würde auch hier nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also ich fand immer erstaunlich, wie schnell sie tatsächlich darauf kommen, dass es irgendwas mit diesem Maskenhersteller zu tun hat. Ich meine, okay, er hat diese Maske in der Hand gehabt, aber ganz im Ernst, also da ist ein Typ und der faselt davon, dass irgendwelche mysteriösen Männer ihn verfolgen und am nächsten Tag ist er wirklich tot, auf brutalste Art und Weise ums Leben gekommen. Also wie viel Körperkraft muss jemand haben, so weißt du? Also als Police Officer oder als normal denkender Mensch hast du doch 1 Million Theorien. Also, weiß ich, der ist in ganz seltsamen Bandenkrieg geraten. Es hat irgendwas mit Drogen zu tun. Er hat jemandem Geld geschuldet. Es sollte eine Warnung sein. Es ist ein ritueller Opfermord. Ey, weiß der Teufel. Aber also wie schnell die dann wirklich auf die Idee kommen, das muss irgendwas mit diesem völlig ominösen Maskenhersteller am Arsch der Heide zu tun haben und das auch nach ungefähr 30 Sekunden als einzige Möglichkeit einkreisen und das dann straight verfolgen. Also ich schon klar, wir haben jetzt nicht 4,5 Stunden, wir können jetzt nicht irgendwie erst 2 Stunden Detective-Arbeit zeigen, aber das ist mir immer schon ein bisschen sauer, nein, nicht sauer, aber ich fand es immer so ein bisschen komisch, so wie rasend schnell die sich da voll einig sind, dass es irgendwas mit dieser Shamrock Industries Maskenherstellung zu tun hat.
Ich finde, das ist aber fast eine Stärke.
Weil sie schneller zum Punkt kommen?
Die Geschichte ist ja Bullshit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dass er dann aber wenigstens möglichst wenig Zeit darauf verwendet, diese zu erzählen, finde ich schon fast wieder, ist eine Stärke für mich.
Ja, ey, also das ist jetzt irgendwie ein Punkt, das würde ich jetzt dem Film im Großen und Ganzen jetzt nicht wirklich ankreiden. Also wenn wir jetzt komplett alles auf Realismus und Logik und so würden sich echte Menschenverhalten abklopfen, ich glaube, dann haben wir mit den wenigsten Horror-Franchises noch viel Spaß. Von daher, ich würde es dazu nicht überbewerten, aber ich finde das schon ein kleines erwähnenswertes Detail, dass das nicht mal so getan wird, als könnte das irgendeine andere Erklärung haben als irgendwelche ominösen Vorgänge von diesem noch ominöseren Maskenhersteller, der dann wirklich einen noch bekloppteren Plan verfolgt. Aber auf den kommen wir ja spätestens am Ende auch nochmal zu sprechen.
Ist Pascal, Dr. Chalice hat ja dann nachts Kontakt mit diesem einen, mit seinem Verwandten, blutsverwandten Trinker dort, der dann anschließend ja eiskalt enthauptet wird. Das ist, glaube ich, ja, das ist der, bei dem der Kopf rausgezogen wird, einfach so, ne?
Im besten, ja, genau.
Mortal Kombat-Manier. Wolf hat es ja von angesprochen, die Hotelnachbarin unserer Protagonisten, die fummelt ja nachts an diesem Chip dort von Shamrock rum an der Maske oder die auch an den Masken klebt und sie hat ja so eine damit mit ins Hotelzimmer genommen und dann kommt der blaue Laserstrahl raus und entstellt die Dame fürchterlich. An dieser Stelle, auch wenn Wolf es vorhin schon angedeutet hat, muss man wirklich sagen, das ist grotesk gut getrickst einfach auch, ne?
Ja. Ja, definitiv. Also die Tricks, die sind tatsächlich, ich glaube, ohne Ausnahme alle ziemlich gut. Und das ist wirklich auch etwas, was ich dem Film hoch anrechne. Also jetzt, wo ich ja schon gesagt habe, ich finde, der ist halt audiovisuell eh stark und dann auch auf der Special-Effect-Schiene Krass, also das ist echt cool. Was ich nochmal erwähnen wollte, weil wir sind ja gerade hier in diese Kleinstadt gekommen und da hatte ich mal eine Frage, weil ich habe direkt in dem Moment, wenn sie jetzt mit dem Auto in diese Stadt fahren und das ist ja auch alles dann, es ist irgendwie, die Sonne scheint, alles sieht schön aus, es ist so eine schöne Kleinstadt. Ich bekomme hier immer dann direkt so Stephen King-Verfilmung-Vibes total, wenn du überall die komischen, urigen Leute siehst, wie sie da ankommen und wie sie auch dann teilweise aus den Fenstern gucken. Versteht ihr, was ich meine? Oder hattet ihr das auch so ähnlich empfunden?
Naja, ich glaube, es ist ja auch kein kompletter Zufall. Also ich würde dir voll zustimmen. Und Tommy Lee Wallace hat ja da tatsächlich, wir haben es am Anfang auch erwähnt, hat ja dann später die It-Verfilmung, die erste TV-Verfilmung von 1990 gemacht. Und ich meine, also das ist ja quasi Stephen King pur, so die Stephen King-Substanz. Ja. Ey, von daher, ja, ich meine, also okay, von zwei Seiten betrachtet könnte man auch sagen, dass Stephen King sich wiederum einfach an so gewissen Motiven bedient, die er jetzt auch nicht unbedingt erfunden hat, die er einfach nur sehr populär gemacht hat oder zumindest so oft immer wieder bedient in seinen Werken, dass man das mittlerweile untrennbar mit dem Namen Stephen King in Verbindung bringt, wie eben so diese kleine Stadt, wo eigentlich die Welt noch in Ordnung ist. Es gibt vielleicht ein paar schrullige Typen, aber im Grunde kennt man sich, man mag sich und dann bricht irgendwie so das Böse ein oder vielleicht war es auch schon immer in der Mitte und so allmählich zeigt es sich und so. Aber also ich mag das eigentlich irgendwie immer ganz gern. Das ist vielleicht irgendwie auch so eine verklärte nostalgische Rückschau auf die 80er, aber also wenn ich so an heutige moderne Horrorfilme denke, die fühlen sich irgendwie anders an, die haben einen anderen Geschmack, zumindest kommt es mir irgendwie immer so vor. Und genau dieses Motiv, also das ich finde, das ist so richtig schön verwurzelt in den 80ern, meinetwegen auch noch in den frühen 90ern, dass ich das tatsächlich echt immer ganz gerne sehe. Also ich find's nicht klischeehaft, ich find's so schön, das ist so heimelig, so auch als im Horror noch alles in Ordnung war.
Ja. Ja, ich mag das auch total gerne. Ich finde das auch super. Ich habe auch dann direkt so ab dem Punkt hier immer so das Gefühl, aber auch die Idee des Films generell könnte halt auch eine super Creepshow-Episode sein. So, wenn man die irgendwie auf 30 Minuten runterdampft, wird es auch halt perfekt in so eine Anthologie passen.
Ja, das stimmt. Und dann ist die Frage, schneiden wir die Sexszenen raus oder müssen wir die drin lassen? Leute, wir haben nur netto 27,5 Minuten. Wir müssen irgendwas rausschneiden. Ja, aber doch nicht die angedeutete Sexszene. Ja, aber was denn dann? Also, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ja, die Stadt, André, die würde auch perfekt in so eine Twilight Zone-Episode passen, oder?
Ja, ist genau, Twilight Zone oder auch irgendwie Outer Limits oder also generell solche typischen 80s, 90s, ja, übernatürlichen Anthologieserien mit diesen Flair. Hat allgemein so die, vor allem die zweite Hälfte, aber auch generell ja die Story des Films, die passt da eben genau so rein mit all ihren verschwurbelten Dingen von Verschwörungstheorie irgendwie bis lupenreinem Horror. Fühle ich mich auch mal daran erinnert, ja. Und das in einem positiven Sinne, kann man halt sagen. Ne? Also man könnte das den Film jetzt irgendwie ankreiden, dass er da so irgendwie auf einer Welle mitreiten will, aber der Film selbst zu früh auch. Und er macht das ja auch alles sehr gut. Es wirkt ja nicht so, als ob er das sich irgendwo entliehen hat oder so. Also so zusammengewürfelt die verschiedenen Anteile des Films sind, mit ein bisschen Stonehenge hier und Masken da und Fernsehen und aber es irgendwie schafft er es das doch, das ineinander zu greifen zu lassen. Und die Atmosphäre des Ganzen stimmt dann schon, finde ich auch, ja.
Ja, und also wir haben ganz kurz, wir haben ja gerade noch die perfekte Tricktechnik der toten Nachbarin da angesprochen mit diesem verzerrten Gesicht und so. Und ich finde, also spätestens ab dem Punkt, ich finde, das ist so, also vielleicht nicht unbedingt der Tipping Point, aber also meine Theorie ist, man muss Halloween 3 nicht unbedingt gut finden. Und der hat echt eine Menge Fehler und ich finde den jetzt auch nicht perfekt. Aber was er nicht ist, ist langweilig und berechenbar. Das ist so ein Film, wenn du da dran bleibst, bis zu dem Punkt, da denkst du wirklich, okay, jetzt will ich wirklich wissen, was als nächstes passiert. Es mag beknackt sein, vielleicht macht's keinen Sinn, aber spätestens mit dieser grotesk entstellten toten Nachbarin denkst du dir, okay, im Prinzip ist jetzt wirklich, it's free for all, jetzt kann irgendwie alles passieren. Und ich meine, also später kommt ja doch ein Kind um und so, was irgendwie auch eine sehr berühmte Szene ist. Von daher haben sie sich ja tatsächlich nicht zurückgehalten. Und also das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine der ganz großen Stärken dieses Films. Der ist nicht berechenbar, du kannst nicht nach einer halben Stunde kannst du sagen, okay, ich weiß genau, was als nächstes passiert, ich weiß, wer stirbt, ich weiß, was die Pointe ist, ich weiß, worum es geht, was der ganze Gag der Geschichte ist. Und also das musst du auch erstmal schaffen, gerade, und da gebe ich dir auch recht, André, also das greift schon, also vielleicht hakt es hier und da und das ist natürlich per se alles schon beknackt, aber die Beknacktheit in sich ist dann wieder irgendwie auf so eine charmante Art schlüssig.
Ja, und sie ziehen das Beknackte halt auch durch.
Genau, ja. Und also das ist, glaube ich, auch nicht so ganz einfach, die Leute nicht komplett zu verlieren und mit völligem Nonsens zu überfordern. Und deswegen muss ich wirklich sagen, also ich kann jede Kritik daran verstehen, aber wenn Leute noch unentschlossen sind oder den dritten Teil, weiß nicht, seit 10, 20 Jahren nicht mehr gesehen haben und den irgendwie auch als mies abgestempelt haben, sollten sie ihm zumindest noch mal eine Chance geben, weil ich wirklich glaube, dass man jetzt, wenn sich die Aufregung so gelegt hat, eine Menge Qualitäten entdeckt und diese fast schon kindliche Freude daran, okay, was können wir aus diesem Cyborg und Masken und Stonehenge-Motiv, was können wir da alles rausziehen? Also die trägt den Film für mich bis zum Schluss.
Er hat für mich eine schwächere Passage, das ist die jetzt folgt. Die machen ja dann quasi noch diese Tour durch diese Shamrock-Fabrik dort und das ist alles ein bisschen merkwürdig. Da stehen irgendwo überall auch diese Anzugträger-Leute umher sie finden ja noch das Auto von Eddies Vater dann und so weiter. Und dann kommt es ja wieder zu dieser Verfolgungsjagd. Diesmal ist eben Chalice der verfolgt wird, wie am Anfang Mr. Grimbridge. Und da kommt dann der Reveal, dass eben diese Anzugträger Androiden sind, die von Cochran, der Besitzer von Shamrock, geschaffen wurden. Und sie kriegen ja dann Chalice irgendwann. Und dann kommt für mich dieser Teil so ein bisschen so dieses Erklärbär-Motiv, dass eben hier Cochran dort erzählt, wir haben hier das gemacht, wir machen das und das haben wir vor. Ach, hier ist übrigens der magische Stein aus einem alten Hexenkreis aus Stonehenge und so weiter. Und das wird mir zu viel erklärt in dem Moment. Also da würde ich ich gebe dir komplett recht, der Film hat ein super Tempo, super Pacing, ist eigentlich nie langweilig, aber diese eine Passage, die finde ich tatsächlich ein bisschen dröge.
Ja, vor allem, das Problem ist halt, das kommt, also für mich kommt das daher dadurch, der Film hat eigentlich bis zu diesem Moment, hat er ganze Zeit Show, Don't Tell gemacht. Er hat immer dir die seine Verrücktheiten einfach präsentiert. Ob es jetzt durch halt die Kills waren oder halt die, diese Hinweise mit den Masken und es war immer, er hat einfach mal drauf losgelegt. Oder einfach, dass da plötzlich ein Laserbeam aus der Maske kommt und irgendein Käfer aus dem Maul krabbelt, so. Er hat sie einfach hingeklatscht. Und hier fängt er dann plötzlich an, das alles eben wirklich einfach, als Dialog die ja dann wirklich aufzubereiten. Das ist einfach immer die schlechtere Variante. Da der Film aber so abstrus ist und diese ganze Idee dahinter, muss er das ja aber auch irgendwie machen, weil sonst steigst du ja selber gar nicht durch, was da jetzt Phase ist so richtig. Also hätte man sicherlich ein bisschen geschickter machen können, gebe ich dir recht. Und ist echt nicht die beste Szene des Films so, aber ja, irgendwie muss er es ja dann doch die Bausteine da ein bisschen dem Zuschauer mal zusammensetzen. Aber gehe ich sonst mit, ja, ist leider nicht so, das ist nicht das Beste am Film, diese ganze Passage.
Schön gesagt, ist nicht das Beste am Film. Wobei, ich meine, ja, ihr habt völlig recht, natürlich, dass man hätte es echt kunstvoller und schöner und ein bisschen organischer machen können, aber irgendwie auf der anderen Seite macht es auch schon echt wieder so ein bisschen den Charme aus. Also wenn es einen Film gibt, wo der Bösewicht lang und breit erklärt, dass sie jetzt den Stein, einer der Steine von Stonehenge irgendwie dahin gekriegt, wie auch immer die das geschafft haben, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat. Also allein die Logistik dahinter hätte ich auch. Welches Transportunternehmen hat das wie? Ich meine, ohne Scheiß, das ist Maskenhersteller. Das ist jetzt nicht wie Tesla. Die haben nicht unendlich viel Kohle. Also wie zum Teufel? Egal, das sind 1 Million Fragen.
Ja, stimmt, er ist nicht irgendwie Goldfinger oder sowas, der dann mit dem Zeppelin das Ding rüber transportiert.
Das ist so abstrus, wie er die finanziellen Mittel dafür hat. Aber ich meine nur, also wenn es irgendeinen Film gibt, wo du so einen holprigen, knarzigen Monolog hast, der irgendwie alles schon wieder so ein bisschen ausbremst und du fasst dir echt an den Kopf und denkst dir, okay, was, das ist der Plan? Dann ist es irgendwie Halloween 3. Von daher, also ich möchte ihm so ein bisschen so ein Pass dafür geben. Es ist nicht schön, aber es passt zum Film.
Wobei er ja ein bisschen Kohle hat er ja tatsächlich, also ordentlich sogar. Das wird, glaube ich, irgendwie mal beiläufig erwähnt, dass irgendwie gefühlt alle Leute in dem Örtchen da für ihn arbeiten oder irgendwie angestellt sind und er quasi die ganze Stadt mit seinem Geld nur am Leben hält. Also ich glaube, so ein Stein kriegt er noch rüber transportiert.
Ja, aber ich meine, also sonst Stein aus Stonehenge, das ist also nicht nur, dass da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie Wagenladungen von Touribussen ankommen, also das muss irgendjemand mal irgendwie mitbekommen haben. Dann hast du, der ist unfassbar fucking schwer, du musst den irgendwie da rüber transportieren, da müssen unglaublich viele Leute damit zu tun haben und beteiligt sein, die auch alle aber die Klappe halten, also du kannst es ja nicht einfach per UPS einmal über den Ozean schicken, so. Ich will das ja gar nicht übermäßig analysieren und interpretieren. interpretieren. So, ich glaube nur, also so ein Ding, ich glaube, das würde nicht mal Elon Musk hinkriegen, ohne dass irgendjemand Wind davon bekommt. So.
Nein, natürlich, deswegen sparen sie ja auch die Erklärung dafür komplett aus, natürlich, weil sie selber keine Ahnung haben, wie sie ja, das natürlich genau verkaufen können, ganz klar.
Und es ist perfekt so.
Der erwähnt das ja sogar noch, der Besitzer von der Fabrik sagt ja explizit noch, sie glauben gar nicht, wie schwer das war, diesen Stein hinzubekommen. Deswegen, es ist halt, aber ohne es dann zu erklären, weißt du, deswegen, ich finde auch, der Film nimmt sich auf dieser Ebene halt selbst kein bisschen ernst, so. Der ist sich seiner Beklopptheit in der Hinsicht komplett bewusst.
Das ist so ein bisschen, als hättest du bei der Freiheitsstatue so die Fackel abmontiert und die irgendwo anders hingeschafft und dann sagt er, boah, das war aber ganz schön schwierig, die hier hinzukriegen. Sie hätten es nicht geglaubt. So, und keiner fragt ja, okay, aber wie? Egal, okay. Ja, das ist schön.
Das ist wirklich gut, ja. Wir haben dann, Wolf hat es vorhin schon erwähnt, wir haben ja dann tatsächlich noch ein Kind, was hier dran glauben muss. Das ist dann diese nervige Familie, die da auch in dem Hotel präsent waren und die werden dann quasi zu Vorzeigezwecken dort quasi das ganze Experiment. Ich finde es interessant, wie das auch erst so kurz vor Ende präsentiert wird. Meine Erinnerung wird von Anfang an gesagt, hier, das ist unser Plan. Wir haben hier Masken, wir haben hier ein TV-Signal, was übertragen wird und dann sollen die Kinder Riot gehen. Aber das wird ja erst wirklich sehr spät im Film erzählt und uns hier präsentiert, wie das ablaufen soll. Das Kind trägt die Maske mit dem Chip und im Fernsehen läuft der Ohrwurm, der Hit. Und dann kommen Schlangen und Insekten aus dem Kopf des Kindes. Das war tatsächlich so, da dachte ich so, okay, das ist mir jetzt ein bisschen drüber, muss ich sagen.
Ja, ist ja so ein Dreiakt-Ding, ne? Also am Anfang weißt du, okay, es gibt dieser Werbespot ist omnipräsent, also weißt du, okay, irgendwas hat's damit auf sich, sonst wäre er nicht so oft im Film. Dann kommt ja dann spätestens durch diesen Laserbeam kommt raus, okay, diese Masken machen irgendwas ganz Schlimmes. Dann hast du schon mal diese zwei Versatzstücke und dann eben kommt hier der Reveal, was es eben wirklich, werden die beiden Dinge jetzt kombiniert und dann kommt der Kinderkopf wird zermatscht und dann hast du quasi das zusammengesetzte Puzzle, aber ja, stimmt schon, ja, ist dann relativ spät, erst am Ende, bis es dann auch wirklich gezeigt wird, ja.
Also ich muss sagen, ich dieses Detail, dass auf einmal so Schlangen und Ratten oder was, oder Schaben, was kommt da aus der
Schaben, Heuschrecken oder sowas, ja.
Und Schlange.
Und Schlangen,
also, ja.
Das fand ich ja schon immer sensationell. Also ich kaufe meinetwegen irgendwie noch ab, dass auf irgendeine Art und Weise ein elektromagnetischer Impuls oder ein fucking Laser, wenn es sein muss, irgendwie getriggert wird und der lässt dann Kinderhirne schmelzen. Okay, meinetwegen. Aber also wenn all diese Tiere nicht in den Masken eingewoben sind, dann materialisiert dieses Signal also Tiere aus dem Nichts, die dann irgendwie so richtig schön als Horrorfilm-Effekt aus der offenen Maske krabbeln. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ohne wahrscheinlich nicht so gewirkt hätte, in Anführungszeichen.
Ja, beziehungsweise sogar nicht nur aus der Maske, sondern ja aus dem Mund. Also aus die kommen ja dann aus den Menschen. Das sieht man ja dann eben, als diese Frau mit dem Laserding getroffen wird. Dann fällt sie ja aufs Bett mit ihrem entstellten Gesicht und dann kommt ja so eine Schabe aus ihrem Mund.
Dann kommen die Schaben, genau.
Das heißt, am Ende kommen ja auch, das siehst du auch, dann ist der Mund so aufgerissen unter der Maske vom Kind. Man sieht das den Kinderkopf ja nicht so richtig, da haben sie die Maske rübergelassen. Nee. Aber du siehst schon den Mund und da kommen auch die Schlangen raus. Also die materialisieren sich in dem Menschen.
Also, ich meine, also wenn der Typ so eine Technologie hat, dass der also nicht nur unbelebtes, unorganisches Material, sondern echte lebende Tiere materialisieren kann aus dem Nichts. Warum zum Teufel hält er sich da mit so einem Quatsch auf, wie irgendwelche Halloween-Masken zu erschaffen, die dann Kinder durchdrehen lassen? Also, ey, also der wäre der König der Welt. Das ist so über nächstes Level Technologie und stattdessen benutzt er das für so einen absoluten Schwachsinnsplan, dessen Endziel mir immer noch nicht so ganz klar ist. Also das fand ich immer schon geil. Und ansonsten mochte ich in dieser Szene mit dem Kind, mochte ich immer sehr, wie die Eltern reagiert haben, nämlich die Mutter wird sofort ohnmächtig und der Vater, also ey, weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie für jeden Vater sprechen, aber ich bin einer und ich kann dir sagen, wenn ich sehen würde, wie mein Kind irgendwie ohnmächtig da zusammensackt mit einer Maske auf und auf einmal krabbeln da Schlangen raus, mein Impuls wäre nicht fluchtartig das Zimmer zu verlassen. Ich würde erstmal hinrennen und wie mein Kind schütteln und sagen, was ist los? Was okay, geht's dir gut? Nein, offenbar nicht. Scheiße, was mache ich jetzt? Aber stattdessen will er sofort abhauen und dieses Zimmer hinter sich lassen. Also das fände ich eben schon ganz geil. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein kleiner Mikrokosmos dafür, was an dem Film dann doch nicht so gut funktioniert. die Figuren reagieren oftmals einfach nicht so, wie Menschen reagieren würden. Also ich weiß, dass das ist immer hochgestochen klingt das, wenn man über Horrorfilme redet. Aber also sowohl in dieser Szene mit den Eltern, finde ich, merkt man es, als eben auch irgendwie bei unseren Hauptfiguren, bei Dr. Chalice und seiner süßen Maus da. Also was sie so gesehen haben, die nehmen das irgendwie so zur Kenntnis und es ist ein bisschen komisch und sind offenbar hier die Helden in der Geschichte, deswegen ziehen sie es durch, wenn sonst keiner macht. Aber das ist ja irgendwie echt so mind-blowing Stuff, was die da so zu Gesicht bekommen. Und da ist dann vielleicht doch manchmal ein bisschen die Identifizierung mit manchen Figuren schwierig, weil die vieles davon einfach so hinnehmen. Und auch hier wieder, ey, ich kann verstehen, das ist jetzt kein Charakterdrama, wir haben jetzt nicht 4 Stunden Zeit zu zeigen, wie die das irgendwie erstmal besprechen und für sich irgendwie verarbeiten und klarkommen, was sie da eigentlich gerade gesehen haben. Aber also manchmal wird dann doch über die psychologische Komponente von dem, was passiert, ein bisschen zu schnell hinweggegangen. Und dafür gibt es eine Menge Beispiele in Halloween 3 und vielleicht ist das ein Grund dafür, warum der nicht immer so rund wirkt, wie er manchmal wirken könnte.
Ich finde, der funktioniert teilweise, also an diesen Stellen funktioniert er für mich auch noch, da muss ich auch Pascal ein bisschen widersprechen, weil er das Ganze eben bierernst inszeniert. Also da ist ja nicht irgendwie ein Lacher oder ein Gag oder irgendwie was eingebaut. Auch ich finde auch nicht mal irgendwie Ironie oder sowas. Der verkauft das, diese Story, wirklich als knallernst und zieht es auch durch. Und nur deshalb funktioniert das für mich noch, dass er eben diesen Quatsch nicht als Quatsch inszeniert, sondern einfach hier, das ist unsere Story und get over it. Das meinen wir ernst und deswegen funktioniert das für mich noch.
Get over it, ja.
Ja, okay, also die Inszenierung in der Hinsicht, dass das jetzt nicht irgendwie anfängt, hier wie eine Austin Powers Dr. Evil-Komödie zu werden, klar. Da bin ich bei dir, aber ich muss schon
sagen. Und der Grad also ist schmal. Also er ist ja quasi, tendenziell brauchst du ja bloß ein paar Sachen ändern und dann hast du eben einen Austin Powers-Film.
Ja, klar. Aber ich finde halt schon gerade halt dann doch diese Skurrilität dieser Idee mit dem Stein und dass das halt alles so. Ich weiß nicht, ich finde schon, der Film, der verkauft einem das zwar schon so wie ein ernster Film, so von der Inszenierung ja, aber ich bin schon der Meinung, dass er auch hier so ein bisschen mit dem Augenzwinkern einem sagt, so, es ist ein campy Halloween-Film, so ein campy Spukfilm, auch wenn das jetzt irgendwie schon so, ja, wenn man es als wirklich ernsthaften Horrorfilm falsch verstehen kann, ich finde, das ist eher nicht der Fall und ich glaube, der Film weiß das auch.
Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das liegt irgendwo in der Mitte, weil auf der einen Seite, das stimmt, der gibt sich schon recht ernst. Also der macht jetzt keine schlechten Gags, keine Wink-Wink-Gags in die Geste oder so. Der zieht das relativ straight durch. Ich glaube aber auch, also wenn du so Sachen reinbringst wie Stonehenge und der Stein hat eine Magie und du hast Cyborgs und eine große Industriehalle, in der diese Masken da gefertigt werden und also da gebe ich Pascal auch so ein bisschen recht, also so ganz ohne Augenzwinkern, glaube ich, kann man das nicht. Also du kannst es weder schreiben noch inszenieren. Also ich glaube, da müssen sich auf einem gewissen grundlegenden Level, glaube ich, müssen sich alle im Klaren gewesen sein, das ist jetzt hier schon so ein ganz kleines bisschen drüber. So. Also, ob sie da immer den richtigen Tonfall getroffen haben in jeder Szene, das ist meinetwegen strittig. Aber also ich sehe den weder als wie Horrorfilm Persiflage oder so, der probiert lustig zu sein oder mit der Brechstange skurril oder grotesk oder so. Aber für mich ist es auch kein komplett bierernster, fast humorloser Horrorfilm wie Halloween 1 es war. Dafür ist diese ganze Prämisse zu abgedreht.
Ja, gehe ich auch mit. Ich meine, wenn du mir überlegst, du rezitierst es ja auch gerade immer wieder mit allen Versatzstücken, also Stonehenge und Androiden und Kindermasken, die Insekten spawnen und Co. wenn du die Story einfach nur mal so
super,
wenn du jemandem erzählst.
Und dann beschweren sich die Leute über die Story von Halloween 6, ja? An dieser Stelle nochmal anmerken, ja.
Wenn du jemandem die Story von Halloween 3 erklärst, der den Film nicht kennt, dann könnte als Gegenfrage auch irgendwie kommen, ist das eine South Park-Episode? Also, deswegen, da gehe ich auch schon mit. So, das ist natürlich schon so skurril, dass du da so ein gewisses Level an, ja, wir wollen das ernst verkaufen, aber müssen gleichzeitig auch mal uns allen hier klar sein, während wir das hier gerade drehen, dass das jetzt nicht irgendwie der nächste Bestseller wird. Von daher, da gehe ich auch mit. Ja, es ist wirklich so genau so ein Mittelweg.
Ja. Es kommt dann zum großen Showdown. Der Plan wird offenbart. Also die ganzen Kinder im Land sollen Riot gehen. Dazu soll um 21 Uhr die Übertragung laufen mit dem berühmten Song des Films. Ich glaube nach Halloween selbst. Also Halloween selbst. Der Originalfilm läuft dort im Primetime-Programm. Und danach oder in der Werbepause soll dann diese Übertragung laufen. Und Chalice muss das Ganze irgendwie noch verhindern. Das ist auch wieder so typisch, das ist auch so irgendwie 60er, 70er Jahre Film, dass die Bösewichte den unseren Helden natürlich erstmal noch anderthalb Stunden fesseln, bevor es soweit ist, dass er auch ja genug Zeit hat, um sich zu befreien aus seinem Knebel. Das muss natürlich sein, und er kann am Ende dann auch noch Ellie befreien und flüchten. Und auf der Flucht stellt sich dann heraus, dass Ellie längst ein Android wird und wird dann auch noch von Chalice enthauptet. Und was ich sehr smart fand, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob es smart ist, vielleicht ist es auch fast ein bisschen ärgerlich, weil jetzt ist ja eigentlich der Punkt, an dem eigentlich alles, also die Katastrophe zu sehen sein sollte, oder er sie zumindest verhindern sollte, und dann ist der Film auf einmal zu Ende und es bleibt ja eigentlich völlig im Unklaren. Das ist irgendwie smart, aber gleichzeitig muss ich sagen, ist es jedes Mal wieder, wenn ich den Film sehe, auch eine kleine Enttäuschung. Pascal.
Ich finde tatsächlich, also ich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, dass der Feiertag halt zu kurz kommt. Also aber auch tatsächlich eigentlich meine...
Obwohl du das so schön antiest mit den Bildern, die am Anfang zu sehen sind, mit den Kindern, die draußen sind, in diesem Schlusssegment. Ja,
und genau, und es kommen später ja auch noch mal, genau, da kommen ja halt noch ein paar. Also das ist dieser kurze Halloween-Kids sind draußen unterwegs mit Kostümen Moment, aber es halt, freue ich mich dann halt gerade in einem Halloween-themed Film, der halt jetzt hier auch so eine Halloween-Anthologie starten sollte, hätte ich mich ja schon gefreut, wenn da auch ein bisschen mehr dann tatsächlich der Feiertag an sich zelebriert wird und nicht nur dieser Weg dahin und dieser lustere ja, Superbösewichtsplot. Das finde ich halt ein bisschen traurig. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass der Film, es wurden ja auch, soweit ich weiß, mehrere Enden abgedreht und dann wurde sich auch erst spät dafür entschieden, welches man jetzt nimmt. Ich weiß nicht, ob es in anderen Versionen dann noch ein bisschen, auch tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr Bezug dazu gegeben hätte, aber so bin ich jetzt vom Ende auch overall ein bisschen, ja, also ich finde schon, es ist ein bisschen Downer. Also da hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, außer dass er da aus dieser Basis entkommt und wir sind jetzt ja schon im finalen Moment, also dass er dann halt noch bei 2 von 3 Fernsehsendern es bewirken kann, dass sie den Spot canceln.
Indem er den Hörer schreit.
Ja, genau, weil irgendein Verrückter, ist auch so ein bisschen weit hergeholt, ne? Wenn irgend so ein Verrückter irgendwie nachts beim Fernsehsender anruft und sagt, hier, dieser Werbeclip, der wird jetzt hier Kinder töten, musst du auch schon gutes Vertrauen in diesen... Ja, ich würde auch erstmal das Programm ändern unter irgendeinen Werbekunden, der wahrscheinlich viel Geld für ausgegeben hat, verbrennen.
Nein, ja. Sie müssen mir einfach glauben. Ey, also.
Am besten wie der Kaufland, ne?
Also, ja, wow. Okay, ihr wollt also einfach Herrscher von toten Kindern sehen, ist es das? Sagt doch einfach, euch sind zu wenig tote Kinder im Film. Das ist.
Nee, wir sind zu wenig verkleidete Halloween-Kinder.
Ob sie tot sind oder nicht, ist egal.
Also, ey, auch hier, ich kann das nachvollziehen. Ich muss aber sagen, auf der einen Seite ist so ein offenes Ende. Und ich meine, er guckt ja sogar noch in die Kamera und schreit Stop it und so. Also, das soll ja wirklich den Zuschauer ultimativ irgendwie treffen und mit so einem totalen Gefühl der Unsicherheit entlassen. Und auf der einen Seite finde ich, also passt es sehr schön zu diesem Spät-70er, Früh-80er Horror-Vibe. Also das war jetzt echt kein ungebräuchliches Stilmittel, das einfach irgendwie so offen enden zu lassen auf so einer ominösen Zwischennote. Und auf der anderen Seite, also für mich passt das auch tatsächlich zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, dass es nämlich eigentlich, wenn man das brutal runterkürzen würde, auch eine tolle Episode von Twilight Zone oder Creepshow oder Tales from the Crypt gewesen wäre oder so. Also nicht immer, dass die unbedingt offen geendet hätten, sondern irgendwie auch einfach aus budgetären Gründen konnte man manche Sachen irgendwie auch nur andeuten. Oder du hast den Zuschauer halt quasi damit entlassen, dass du im Prinzip weißt, was du dir vorstellen musst, ohne dass man es jetzt unbedingt bis ins Detail zeigen muss. Mhm, und ja. Ich habe das so als kleine Reminiszenz gesehen. Also wenn sie gewollt hätten, also ob sie es jetzt gedreht haben oder nicht, aber ich glaube, also wenn irgendjemand gewollt hätte, hätte man da jetzt irgendwie auch nochmal so eine 30-Sekunden-Montage aus zusammenbrechenden Kindern zeigen können. Aber hätte es das wirklich besser gemacht, ist halt eine hypothetische Diskussion, ist immer schwer zu sagen. Aber also ich finde, das passt, es passt so zum Stil, es passt zum Tonfall, und ich glaube auch, dass so gesehen war das vielleicht echt das smarteste Ende, was sie nehmen konnten, weil Also im schlimmsten Fall, entweder wäre das überhaupt nicht so episch und cool, wie sie es immer angeteased haben und da sind viele Leute enttäuscht, oder vielen Leuten werden dann vielleicht irgendwie auch tatsächlich, okay, das, also das eine tote Kind, das nehmen wir jetzt gerade noch so hin, weil es ist wichtig für die Story und jetzt haben wir gerafft, was der eigentlich will und was diese Masken bewirken, aber willst du so dem normalen Mainstream-Publikum, was hoffentlich in die Kinokassen, in die Kinos strömt und dir die Kassen voll macht, willst du dem wirklich zeigen, wie Millionen Kinder in Amerika sterben? So, also vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Also ich will einfach nur sagen, so, ich weiß jetzt auch nicht, ob es das allerbeste Ende ist, auf der man diese Geschichte hätte enden lassen können. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, also bis heute, ich mag es immer noch und vielleicht auch wirklich nur des Details wegen, dass er am Ende in die Kamera guckt und dieses extrem langgezogene Stop it schreit. Das ist auch schon, das ist irgendwie so melodramatisch und so over the top, dass es einfach zum gesamten Film passt und deswegen ist es für mich eine sehr schöne Abschlussnote. Also ich mag das Ende.
Der Film führte letztendlich dazu, dass ja, weil es eine 6-jährige Halloween-Pause gab und das Ganze erst mit Halloween 4 fortgeführt wurde und dann natürlich auch wieder mit der Michael Myers-Thematik und letztendlich, das haben wir ja damals ausführlich besprochen, maximal konservativ fortgeführt wurde, damit auch ja die Leute wissen, ah, da kann ich wieder reingehen sozusagen und das Thema mit der Anthologie hat sich erübrigt. Runden wir das Ganze ab. Pascal, dein Fazit zu Halloween 3.
Na, Entschuldigung. Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich, es ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Ich bin wieder unterhalten gewesen. Ich habe tatsächlich immer Spaß mit dem Film, weil ich ihn auf seine eigene Art und Weise, ich finde ihn sehr urig, ich finde ihn halt campy. Ich finde, dabei sieht er aber auch gleichzeitig gut aus. Er sieht nicht billig aus, das ist sehr cool. Special Effects sind klasse, der Soundtrack ist super. Du bekommst da hier an den richtigen Stellen schon das Carpenter-Feeling meiner Meinung nach gut übertragen. Das ist alles auf der Habenseite und das finde ich cool, das macht mir Spaß. Ich ärgere mich dann halt trotzdem immer wieder hier und da über so ein paar Aspekte des Films, die ich nicht gut leiden kann. Das ist, ich kann jetzt mit dem Chalice, dem Protagonisten, dem kann ich nicht viel abgewinnen. Ich finde, der ist jetzt auch, ja, also unabhängig von ne, anderer Zeitgeist, anderer Art und Weise, da männliche Heldenfiguren zu schreiben, damit kann ich, da kann ich in der Regel ohne Probleme drüber hinwegsehen, weil es war 1982. Aber gleichzeitig finde ich ihn halt trotzdem, ich finde ihn irgendwie, ich finde ihn, wie sagt man, bland, ich finde ihn, ja, fade, ich finde nicht, dass der irgendwie viel hergibt und zeitgleich ist halt auch eigentlich Arzt und ich verstehe gar nicht, warum er jetzt da irgendwie Polizist spielt, aber das ist halt nochmal so ein Ding, dass ich raff das nicht ganz. Naja, und davon abgesehen, ich finde halt auch, dass dem Film dann in der zweiten Hälfte hier und da stellenweise halt dann schon ein bisschen die Luft ausgeht. Ich hatte dann doch nochmal ein, zwei mehr Momente, wo ich dachte so, ja, okay, jetzt wird's mir doch ein bisschen, also spätestens, wenn man den Film halt schon einmal gesehen hat und weiß, wo die Reise hingeht, finde ich, verliert sich der Film da ein bisschen und wird stellenweise schon ein wenig langweilig. Und ja, ich finde ihn am Ende okay. Ich gebe ihm jetzt nach unserer Letterbox-Wertung, ich gebe ihm 3 von 5 Sterne. Ich finde den jetzt auf keinen Fall schlecht. Ich gucke den eigentlich immer wieder gerne, aber jetzt richtig gut finde ich ihn auch nicht.
André.
Ja, ich bin echt ich bin der Meinung, dass Halloween 3 nur wachsen kann eigentlich, wenn man den immer wieder mal sieht und vor allem, wenn man ihn dann eben später noch mal sieht, wenn man ihn jetzt vor allem in jungen Jahren mal geguckt hat, wie wir ja auch. Und weil ich hab halt in dem Vorfeld, als ich mal jetzt auf Twitter und Co. gepostet habe, dass ich den Film jetzt noch mal gucke für die Podcast-Vorbereitung, da kamen so viele Kommentare natürlich runter, oh, der schlechteste Halloween-Teil und was ein Scheiß und was ein Müllfilm. Und ich habe alle mal dann immer gefragt, mal replied so, wann hast du das letzte Mal denn gesehen? Und alle meinten, ja, irgendwie vor 20 Jahren voll der Scheiß. Und ich würde allen halt auch wirklich noch mal raten, die den eben wirklich auch so lange nicht mehr gesehen haben, die den einmal gesehen haben, sich dachten, wo ist Michael Myers, was ein Dreck, und den dann wirklich links liegen lassen haben und auch in jeder Halloween-Rewatch-Marathon zu Halloween ihn immer wieder auslassen, nehmt ihn mal mit. Und das Wichtigste, was man bei diesem Film einfach, glaube ich, mal sagen muss, ist, wenn man den als eigenständigen Film sieht, als nicht Teil wirklich des Kanons, sag ich mal, als eigenständigen Horrorfilm, funktioniert der Film halt natürlich um Meilen besser, als wenn man ihn als Fortsetzung sieht oder irgendwie Teil dieser Reihe. Dieser Zusatz Halloween 3 macht den Film eigentlich schlechter, als er ist. Würde einfach nur Season of the Witch heißen, ja, hätte natürlich nicht die Beachtung. Wir würden vielleicht gar nicht über den jetzt hier sprechen. Das ist natürlich der Historie geschuldet. Aber rein als Film muss ich sagen, Wenn man sich davon mal loslösen kann, dass er zu dieser Reihe jetzt eigentlich zählt, funktioniert er deutlich besser. Ich finde ihn charmant, ich finde ihn audiovisuell gut. Er hat einfach ein gewisses Handwerk, er hat gewisse Härten, die ich immer wieder auch vergesse teilweise. Er ist wunderschön abstrus. Er liefert immer wieder neue Momente, wo du dich fragst, beziehungsweise wo du denkst, so, die habe ich total vergessen. Und bleibt da ja auch einfach überhaupt keiner Linie treu, sondern wirft immer wieder neue Verrücktheiten rein, die dann alle im Endeffekt in diesem pompösen Story-Mischmasch eben, das wir jetzt hier ganz besprochen haben, aus Stonehenge und Magie und Co. enden. Du hast hier quasi fast so eine Art Bond-Bösewicht, natürlich hier, der völlig geisteskrank da die Massen irgendwie beeinflussen will. In dem Fall sind es hier Kinder, warum und so weiter, ist eigentlich auch völlig egal. Ein guter Bösewicht braucht ja eigentlich auch kein Motiv, der muss nur erklären, wie er es vorhat, nicht warum. Und so die Figuren sind halt teilweise ein bisschen schludrig erzählt und im Mittelteil eben, als dann diese Führung beginnt vor allem, da hat der Film so ein paar Hänger, muss ich auch mal wieder sagen, wo er nicht immer ganz on track ist und so manchmal verliere ich da so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit für so ein paar Minuten, wo es sich ein bisschen im Kreis dreht. Aber spätestens dann zum Finale, irgendwie fängt er sich dann auch wieder und liefert dann auch mit dem Twist und so weiter nochmal ein paar schöne Momente. Und ich finde übrigens auch den Ausstieg dann, bin ich bei Wolf, ich finde ihn auch charmant und ich finde ihn gut gewählt, weil wie hättest du sonst weitermachen wollen? Also es muss ja auch nicht dann irgendwie 20.000 Kinder sterben und dann das Ende, sondern dann hättest du ja auch noch eigentlich im Grunde weitermachen müssen. Dann hättest du quasi die Schicksale aller noch erzählen müssen, von dem Hauptcharakter, auch von dem Oberbösewicht, wie geht's denn mit dem weiter und was ist denn der nächste Schritt und so weiter. Also du hättest dann, wenn du den Film dann nicht enden lassen würdest, müsstest du eigentlich noch viel mehr erzählen, wofür der Film A keine Zeit hat und B wird's dann irgendwie auch wirklich dann zu viel. Von daher, ich finde diesen Ausstieg, dass du im Kopf dein Kopfkino darf dann weitermachen und du weißt eigentlich, okay, es wurde alles versucht, aber ja, dieser Plan, dieses Wahnsinnigen ist aufgegangen und alles wird jetzt irgendwie schlimm und da werden es viele, viele Menschen sterben. Und ich finde auch, das ist so ein richtiges charmantes, wie so ein Kurzfilm, Serienende fast schon. Von daher, ich finde das auch charmant und ich finde es gelungen. Und ja, alles in allem, es ist natürlich kein perfekter Film. Er hat Probleme, er ist holprig, er hat teilweise schlecht erzählte Figuren. Er ist einfach völlig drüber und durch und hat weder Hand und Fuß, aber es macht trotzdem einfach alles irgendwie Spaß. Und deswegen bin ich auch bei unserer Letterboxd-Wertung von 3 von 5. Es ist ein grundsolider Horrorfilm, der viel besser ist, wenn man ihn einfach mal für sich nimmt.
Ja, gehe ich mit. Also wenn man ihn nicht innerhalb irgendeines Michael Myers Kanon betrachtet, dann sondern als das, was er ist, eben theoretisch als Auftakt einer Halloween-Anthologie unter der Federführung von John Carpenter, dann wird man mit Halloween 3 auf jeden Fall seinen Spaß haben. Vom Look and Feel her ist der für mich am dichtesten dran von allen, also ja doch von allen weiteren Halloween-Sequels, zusammen mit Teil 2 an Teil 1, was natürlich eben an Tommy Lee Wallace und auch eben an der Mitwirkung von John Carpenter selbst liegt. Also Season of the Witch erzählt für mich eine interessante und zum größten Teil echt auch spannende Geschichte, die ich jetzt aufgrund des Rewatches auch erstmal für die nächsten Jahre in den Blu-ray-Player legen werde zum Halloween-Fest. Muss ich sagen, gerade der Anfang, so dass die erste Filmhälfte hat mir richtig gut gefallen, die fand ich auch intensiv und auch echt packend. Am Ende gibt ihm so ein bisschen die Luft aus, eben mit diesem Teil mit der Führung in der Fabrik und als der Plan dann so ein bisschen revealed wird. Aber generell punktet er für mich mit einer guten Besetzung, super Score, schöne Tricks, auch ein paar brutale Szenen, die ich so nicht mehr in Erinnerung hatte. Und dann für mich noch die paar Anspielungen, die ich halt in Halloween 6 erst dadurch verstanden habe. Das ist nochmal so ein Peak of the Iceberg. Muss sagen, gebe ich André auch recht, ist letztendlich kein großer Kracher, aber wirklich ein vor allem sehr sympathischer, sehr unterhaltsamer und vor allem top gefilmtes Gruselfilmchen, muss ich sagen. Und dem kann ich nur beipflichten und würde dem 3,5 von 5 Sternen geben. Und übergebe jetzt das Wort an Wolf für sein Resümee.
Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich will gar nicht wiederholen, was ihr alle schon in diversen Varianten genannt habt. Also ich bin irgendwie bei euch allen. Also meine Wertung, um damit mal einzusteigen, wäre auch eher so 3,5. Denn der hat auf jeden Fall seine Fehler. Der ist nicht ganz rund. Diese Führungsszene haben wir jetzt auch schon zu Genüge besprochen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Highlight. Aber ich finde den nach wie vor, also im im schlechtesten Falle solide und im besten Falle tatsächlich ziemlich gut inszeniert. Also wir haben über den Anfang gesprochen, diese eine Szene da in dem Hotel mit der Lady und ihrem zerfetzten Gesicht da. Ich finde die wirklich, wirklich super. Auch heute besteht die auf jeden Fall den Test der Zeit. Ich finde den Soundtrack super. Also ich mag, dass es jetzt noch elektronischer klingt und dass das Thema auch so ein bisschen schneller abgespielt wird und so. Habt ihr auch schon gesagt, also der sieht gut aus. Und also ich mag den Film einfach, weil er den Mut hat, damals vielleicht die total falsche Entscheidung, aber aus heutiger Sicht kann ich es echt nur bewundern und ich find's herrlich charmant, den Mut zu haben, was völlig anderes zu machen und zwar nicht einfach nur was anderes, sondern was völlig beknackt anderes. So, das ist also, wenn du das mal irgendwie mit heutigen Filmen vergleichst, wenn du so ein globales Horrorphänomen nochmal haben solltest, wie so ein Halloween, also heutzutage wäre es wie so Conjuring und so, die jetzt nochmal ganz andere Summen einspielen. Aber ich meine, so diese ganz großen Blockbuster-Phänomene, über die dann zumindest jeder Horrorfilm-Fan auf der Welt spricht und davon gehört hat. Also ich weiß nicht, ob heute noch ein Produzent oder ein Team den Mut hätte, einfach so dem Publikum mit Teil 3, 4, 5 oder welchen Teil auch immer was völlig anderes von Latz zu knallen und zu sagen, ach nö, wir hätten eigentlich mehr Bock auf eine Anthologie und wie, also die Story von Michael Myers ist doch jetzt auch auserzählt. Komm, lass mal was anderes machen. So, damals sind die Fans den Leuten aufs Dach gestiegen. Verständlicherweise kann ich auch voll nachvollziehen, aber den Mut zu haben, das tatsächlich umzusetzen und dann auch noch nicht komplett gegen die Wand zu fahren, sondern echt auch eine Menge Qualitäten noch aus einer völlig bescheuerten Story rauszuholen, die echt auch so ein fieses, prickelndes Ende hat, so, das geht mir irgendwie echt immer noch so ein bisschen unter die Haut, wie er da so schreit und in die Kamera guckt. Unterm Strich macht das für mich echt also weitaus mehr gelungenen als nicht gelungenen Halloween-Teil aus. Und ich meine, ey, also ich glaube, ich bin da jetzt irgendwie auch nicht blasphemisch in meiner Meinung. Aber also wenn ich mir angucke, was Halloween so mit Michael Myers noch für Sequels und Fortsetzungen abgeliefert hat, also da nehme ich so ein Halloween 3 auf jeden Fall über so manche total beschissene Fortsetzungen. Also nur weil Michael Myers dann wieder am Start ist und es sich wieder mehr anfühlt und mehr ist wie Halloween, ist das nicht unbedingt ein besserer Film. Und das hat Halloween 3 schon gezeigt. Von daher, ich zück da eiskalt die 3,5 und kann jedem nur raten, wer den lang nicht mehr gesehen hat oder auch nur gehört hat, dass er so kacke sein sollte, zumindest mal angucken. Man kann ihn dann immer noch kacke finden, aus einer Million Gründen, aber ich glaube, ein paar Leute werden zumindest positiv überrascht und denken sich, ja, okay, war nicht geil, aber war zumindest, es war eigensinnig, es war speziell, es war cool, ich fühlte mich die meiste Zeit gut unterhalten und es ist auf jeden Fall, glaube ich, so der besonderste Film aus der Halloween-Franchise. Von daher, ey, ich mag ihn bis heute. Ich kann ihm einfach nicht böse sein.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, also nicht die ganze Zeit, nicht die letzten anderthalb Stunden, sondern die letzten zwei Minuten, dass ich dich irgendwo mal auf einem Konzert gesehen habe. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Konzert das gewesen sein kann. Und dann ist mir eingefallen, dass es...
Oh Gott, wird's jetzt peinlich?
Nein, nein, überhaupt nicht.
War es Mickey Krause? Bitte sag,
nein,
dass es Mickey Krause war.
Kannst du dich noch erinnern, als diese... von Ghost, vom letzten Album, diese Listening-Session sein sollte.
Ja, in Berlin.
Und Tobias dann das Akustik-Set spielen sollte und stattdessen Q&A war mit der Autogrammstunde. Und da standst du hinter mir.
Ach nee, ernsthaft? Das war doch in Berlin, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Ach nee, ernsthaft? Lustig. Ja. Kannst du mal sehen. Guck mal, so schließt sich der Kreis. Das ist doch, ist das nicht schön? Als hätte der liebe Herrgott persönlich diese Story geschrieben. Wir sollten uns einfach in diesem Podcast wieder treffen.
Ist doch und hattet ihr beide Halloween 3 Shirts an?
Mortal Kombat tatsächlich.
Dark Souls.
Naja, aber immerhin Gaming. Ja.
Wolf, vielen Dank, dass du uns heute beigewohnt hast. Es war uns eine große Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
Ey, unbedingt. Jederzeit wieder. Also ich bin ja wie ein Vampir, ne? Ich gehe nur dahin, wo ich eingeladen werde. Das heißt, also ich bin jederzeit wieder gern dabei. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich hätte Bock, auf jeden Fall nochmal mitzumachen. Also sagt mir Bescheid.
Nächste Woche Human Centipede 1 bis 3.
Ey, lustig. Ohne Scheiß. Ihr werdet lachen. Ich hab den dritten erst vor 3 Wochen oder so gesehen, weil ich die ersten beiden jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und ich bin nie dazu gekommen, den verdammten dritten Mal zu gucken und ich habe den jetzt tatsächlich nachgeholt. Also wenn ihr Bock und Zeit habt, ich bin dabei, ich habe da einiges so zu sagen.
Wie sagt man immer nach dem One-Night-Stand, wir melden uns. Ah nee, das sagen wir nicht.
Wow, das sagt höchstens Dr.
Das Arbeitsamt.
Nee, da, wow.
Dr. Chalice,
nee, sagt, Dr. Chalice sagt das nach jedem Date.
Du verwechselst One-Night-Stands mit Bewerbungsgesprächen.
Ja. Naja, ist auch manchmal ähnlich.
Das ist bei Dr. Chalice auch das Gleiche.
Es wird jetzt so absurd wie Halloween 3, deswegen hören wir jetzt auf. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Lasst euch überraschen, ob mit oder ohne Wolf. Auf jeden Fall mit dem menschlichen Tausendfüßler in dreifacher Ausführung. Danke, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons mit Chris, Pascal, André und heute Wolf. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.